Heute zu Gast ist ein toller Mensch, den ich als kleines Kind bereits im Fernsehen bei Wetten, dass oder auf Eurosport verfolgen durfte, Strongman-Legende Heinz Olesch. Geboren in Rosenheim, betreibt Heinz seit seinem 17. Lebensjahr intensiven Kraftsport und ist auf der internationalen Strongman-Sportbühne seit 1994 aktiv. Heute ist er Trainer, Mentor und vor allem Präsident der GFSA, also den offiziellen Dachverband seit 2001, der die Strongman-Szene unter sich vereint und somit auch zahlreiche Wettbewerbe in Deutschland organisiert. Von 1994 bis 2004 und nochmals 2006 war Heinz stärkster Mann Deutschlands. 1995 war er Strongest Man on Earth, mehrfacher Teamweltmeister in Deutschland und in Europa und ist Weltrekordhalter im Bratpfannenrollen. Ein großer Typ mit einem noch größeren Herz. 2018 durfte ich einen seiner Deutschland-Cups in meiner Heimatstadt ausführen und es wird nicht der letzte gemeinsame Wettkampf für diese großartige Sportart gewesen sein. Wir sprechen mit Heinz über seine aktive Wettkampfzeit, ob er sich selbst als Heinz Olesch die Marke sieht und welche Kultur die Strongman-Szene prägt. Freut euch mit mir auf das Gespräch mit Heinz Olesch.
Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People, Culture, Brand.
Heinz, guten Morgen. Es ist ein verregneter Montagmorgen in den Tiefen von Oberbayern, kann man das so sagen?
Ja, ja, es schaut aus wie November, es ist aber erst Anfang September. Der Pool ist noch aufgebaut, aber ich glaube, den kann ich jetzt dann auch ablassen.
Ja, glaube ich auch. Ja, wir sind heute beim Heinz Olesch. Ihr habt es ja schon im Vorwort gehört. Wir sitzen hier in einem kleinen, ist das ein Dorf, ein kleines?
Nein, das ist nicht einmal ein Dorf, das ist ein Weiler.
Ein Weiler.
Ist ein Weiler, okay. Groß-Karow ist ein Dorf.
Genau. Also wir sind halt in der Nähe von Rosenheim, bei Aiblingen, also in der Region unterwegs.
Metropolregion.
Und ja, heute sind wir eigentlich, kann man das so sagen, im Headquarter, in der Keimzelle des Strongman-Sports. Das heißt, von hier aus geht ja irgendwie der ganze Sportart seinen Weg mit Verbandsarbeit mit dir. Ich möchte mit dir heute sprechen über dich. Mhm. Das heißt, vielleicht kennen dich nicht die ganzen jungen Menschen, aber zumindest damals, wie du bei uns warst, in Oberfichtach, habe ich sehr viel gekannt und habe gesagt, du holst den Heinz Olesch, der Oberfichtach, sag ja, den Heinz Olesch. Und viele kennen dich bestimmt aus den 90er Jahren, Anfang 2000er Jahre, genau, wo du deiner ganz, ganz aktiven Sportlerzeit warst. Heute mehr in der Orga, mehr im Coaching, mehr wahrscheinlich im Mentoring. Und wir sprechen jetzt mit Heinz ein bisschen über ihn und dann über die Kultur der Strongman, also was heißt denn dieses Sport und überhaupt, du hast noch sehr viele tolle Projekte auch ins Leben gerufen, an Schulen und so weiter, ja. Da gehen wir mal kurz drauf ein und dann eben auf die aktuelle Zeit, wahrscheinlich können es viele schon nicht mehr hören, Corona, aber auch der Heinz ist davon, glaube ich.
Ich konnte es selber auch nicht mehr hören, das ist eine Katastrophe.
Genau, Heinz, glaube ich, ist davon wirklich betroffen, weil halt, glaube ich, ein Hauptbestandteil deines Daily Business die Live-Events sind, wo die Athleten also auftreten, deutschlandweit.
Ja.
Und da gehen wir eben kurz drauf ein. Heinz, ganz kurz, wie geht's dir heute?
Mir geht's ganz gut. Wie gesagt, das Wetter kann ein bisschen besser sein, aber sonst geht's mir gut.
Sehr schön.
Ich trainiere, das ist immer das Wichtigste. Ich kann mein Training machen. Das passt alles, das ist A und O. Gesundheit ist, wie gesagt, immer das Wichtigste. Business war natürlich nicht schlecht, aber wir werden nicht verhungern und dann geht's schon.
Super, ist schon mal eine gute Aussage zum Anfang. Heinz, vielleicht ganz kurz zu deinen Anfängen. Ich glaube, wir sitzen jetzt auch hier, wo du schon aufgewachsen bist.
Ja, genau.
Ist das Elternhaus oder ist das?
Ja, also mein das haben wir dann 98 habe ich das dann selber gebaut mit meiner Schwester zusammen und hier war der Bauernhof von meinem Onkel, aber hier bin ich aufgewachsen.
Ja.
Und da ein bisschen weiter, so ein paar hundert Meter, ist noch das Haus von meinen Eltern. Und da habe ich also das Trainieren angefangen. Habe dann auch mit dem Strongman da angefangen. So, habe auf der Wiese trainiert, weil ich so nichts gehabt habe. Ich meine, so wie jetzt die Voraussetzungen sind oder wie sie die Athleten jetzt vorfinden, das wäre halt ein Traum gewesen. Aber ich war praktisch damals auch Einzelkämpfer mit ein paar anderen. Da haben halt das hier begonnen in Deutschland. Und ja, hat sich ganz gut entwickelt. Aber es ist jetzt doch jetzt schon 30 Jahre her.
Ja, wirklich eine lange, lange Zeit. Ich darf heute praktisch neben den mehrfachen stärksten Mann Deutschlands in dem Sinn sitzen. Natürlich noch viel, viel andere Wettkämpfe gewonnen, auch bei diesen World Strongest Man, ja. Der beste war vierter Platz, glaube ich.
Vierter Platz, genau.
Ich kenne noch so, ja, ich bin ja voll dabei, ich war ja früher wirklich live dabei bei Eurosport. Ich kenne auch noch einen gewissen, ich weiß nicht genau, wie er heißt, Magnussen oder
der
so.
Magnussen, ja, genau. Der härteste Konkurrent, genau, weil genau, der war damals World Strongest Man und okay, ist ja okay, klar, dass man.
Den kennt man dann in Verbindung damit, genau, hier. Ja, wie kamst du zum Strongman-Sport? Das heißt, du hast angefangen zum Trainieren. War dann Strongman-Sport gleich mal diese Vision oder war das eher Bodybuilding? War es eher ganz normal im Fitnessbereich? Also, wie kommt man zu dieser, ich sag mal, extremen Sportart dann doch?
Das war ein langer Entwicklungsweg. Ich meine, rein zum Kraftsport oder so bin ich durch meinen Vater gekommen. Der hat auch schon immer trainiert. Aber bei mir ging es ja dann los mit klassischen bayerischen Sportarten. Mhm. Fingerhackeln war das erste. Mit 9 Jahren ging es da schon los auf Wettkämpfe. Auf Kraft, ja, also ich habe immer Wettkämpfe gemacht. Ja. Dann das Steinheben, bayerisch Steinheben.
Ja.
Das war so das erste. Dann Kraft-Dreikampf. Aber so ganz, ich meine, so mit 12, 13 oder je nachdem. Ich habe dann auch die Magazine immer gesehen, wo sich der Paar schon gekauft hat, wo der Arnie drauf war und ja, also Schwarzenegger und die ganzen Athleten. Und ich meine, so zum Ausschauen, das hätte mir schon gefallen. Also Bodybuilding war schon das gewesen. Das war vielleicht auch so eine Intention, dass man das Trainieren angefangen hat. Mhm. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich eine gute Voraussetzung habe, dass ich relativ schnell stark wäre. Mhm. Also Ausschauen vielleicht weniger, aber die Kraft. Und dann habe ich auf jeden Fall in die Richtung trainiert, habe dann auch Kraft-Dreikampf gemacht. Etliche Jahre, nur da mit meiner Größe und mit den tiefen Kniebeugen habe ich immer Probleme gehabt mit unteren Rücken, weil einfach da die Hebel nicht optimal passt haben. Ich war zwar sehr stark in der Kniebeuge, aber die extreme Tiefe, die gefordert war, da habe ich immer Probleme gehabt. Und das habe ich dann relativ schnell an den Nagel gehängt. Und ja, ich meine, den World Strongest Man, ich glaube, das erste Mal habe ich in 85 oder 86 im Fernsehen gesehen, weil die Österreicher haben da immer den World Strongest Man übertragen. Und das war natürlich faszinierend. Das war, dass ich da jemals dabei sein würde, hätte ich mir damals ja nie gedacht oder erträumen lassen. Also das war ganz weit davon entfernt. Und war 91, war dann die deutsche Meisterschaft im Steinheben. Die habe ich da gewonnen. Und dann war da der stärkste Mann Oberbayerns. Den hat der Peter Hensel in Sauerlach veranstaltet. Und dann haben wir gesagt, da schauen wir mal hin. Den wollen wir uns anschauen. Späseln von mir, fahren wir auf. Da kommen wir da hin. Und dann kommt der Hänsel auf mich zu, ja, super und so, dass er mitmacht und so. Und dann sage ich, naja, wir schauen ja nur zu, wir wollen jetzt einmal schauen, wie das so ausschaut. Okay. Und Strongman ist ja doch ganz was anderes. Ja. Wir machen ein Steinheben oder Powerlifting. Und dann sage ich, nein, das geht nicht, also, du musst mitmachen. Also solche Athleten, die können da nicht bei den Zuschauern sitzen. Ich gesagt, ich habe keinen Gürtel dabei, keine Schuhe, gar nichts. Egal, Gürtel leicht, hier Schuhe ist nicht so schlimm. T-Shirt habe ich auch für dich. Da habe ich da tatsächlich mitgemacht.
Ja.
Und ja, ist dann eigentlich ganz gut gelaufen. Also ohne Vorbereitung, ohne irgendwas. Also auch nicht, wie es jetzt die Athleten machen mit dem Essen, mit dem und schon Timing auf dem Wettkampf. Bin da einfach hingefahren aus Gaudi, habe dann den Wettkampf mitgemacht. Bin und dann im Endeffekt Dritter geworden, was gar nicht so schlecht war. Und die zwei typischen Strongman-Disziplinen, also LKW ziehen und Auto umschmeißen, also umwerfen, habe ich sofort gewonnen. Und dann war so irgendwie, habe ich gedacht, ja, das war ja interessant. Und dann hat ihm der Hänsel auf der FIBO dann auch so Wettkämpfe veranstaltet, wo dann in den Jahren 93 bis 95 also quasi unsere deutsche Meisterschaft waren. Also das war dann der größte Wettkampf, den es in Deutschland gegeben hat. Da haben sie dann schon die ganzen Athleten aus Deutschland getroffen auf der FIBO. Und da ist dann so weitergegangen. Und dann war es 1994. Da war dann der Manfred Höberl, der war da schon international tätig im Strongman-Bereich. Und der ist dann auf mich aufmerksam geworden, auf der FIBO, und hat gesagt, du kannst doch mal international starten. Aber das war für mich auch dann noch so weit weg. Welt, genau, ich habe mir das auch nicht vorstellen können. Er hat gesagt, du in da und da, das war glaube ich so 2 Monate oder was nach der FIBO, da ist die Qualifikation für die Europameisterschaft. Hinter Hamburg war der Wettkampf. Wir sind da gefahren, fast 1000 Kilometer mit dem Auto, sind wir da raufgefahren. Mit so einem alten Mercedes von meinem Paar, weil mein Auto ist gerade irgendwie nicht gegangen oder sonst was. Haben wir da raufgefahren, haben wir da mitgemacht. Habe mich tatsächlich qualifiziert, die deutsche Quali habe ich gewonnen. Und dann bei der Europameisterschaft bin ich ja gleich Vierter geworden. Mhm. Da denkt, ja, läuft ja super. Ja. Und dann war es eigentlich, der Rest, wo man sagen, war eigentlich Geschichte, weil dann bin ich ein paar Wochen später gleich nach Finnland eingeladen worden, nach Schottland zu einem internationalen Wettkampf. Habe da einigermaßen abgeschnitten und dann haben sie gesagt, wir laden dich ein zum World Strongest Man. Mhm. Das war nach 94, ja, und dann.
Die Reise eigentlich
so ist dann losgegangen.
Ja, und dann warst du doch relativ schnell auch, sage ich mal, ab und zu vielleicht ein bisschen nischig unterwegs, aber doch ein Mediengesicht. Das heißt, du warst dann relativ schnell auch in der Presse.
Ja, ja.
Viele, vielleicht auch junge Menschen kennen noch einen Stefan Raab, wo du warst.
Ja.
Es gab ja auch, glaube ich, Wetten, dass das eine oder andere.
Ja, ich war ja bei so vielen Sendungen von Frank Elstner dann und ja, du hast ja verschiedenste Formate gegeben, beim Pflaume, bei ARD, bei der Guinness Show. Es waren ja so viele. Dann von RTL hat es mal so eine riesige Sendung gegeben. Also da war eigentlich überall. Und was dann wirklich regelmäßig gekommen ist, war immer Galileo. Ich war ja, ich weiß nicht wie oft im Jahr, bei Drehs für Galileo dabei. Bei Schwarzenegger Mythen, bei Rambo Mythen, da war es halt immer so Sachen dann. Ist das wirklich, kann man das wirklich machen oder ist das alles nur Show oder das? Und da war ich ja, ich weiß gar nicht, wie viele Galileo-Sendungen ich gemacht habe.
Okay.
Und ich glaube, das haben dann die, sagen wir mal, die Leute auch gesehen, die nicht nur die Sportsendungen angeschaut haben, sondern halt so ganz normale. Ich meine, Galileo ist ja immer im Vorabendprogramm gelaufen. Ja. Das schaut ja eigentlich jeder an. Und durch das bin ich auch, sagen wir mal, bei den normalen, also Nicht-Sportlern, vielleicht auch bekannter geworden.
Ja, das heißt, war das damals noch Hobby? Konntest du schon davon leben? Hast du mit Geld verdient? Also man muss sich ja dann wirklich auch Zeit nehmen für die Sportart und auch wahrscheinlich für diesen Lebensstil, oder?
Ja,
das ist
ja
nicht ganz ohne.
Ja, ich meine, der Lebensstil, das war immer schon das meine. Man muss sich natürlich umstellen von der Ernährung her und dem Ganzen, aber ich habe dann schon diesen Kraftsport oder Bodybuilding oder überhaupt diesen Fitness-Lifestyle damals schon so gelebt. Ich habe immer auf mein Essen geschaut, die Ernährung, das alles regelmäßig. Das ist ja das, wenn ich heutzutage oft schaue oder höre und ja, ich kann das nicht und ich kann das nicht. Das sind im Endeffekt nur Ausreden. Also wenn man was will, dann macht man es oder man lässt es halt einfach. Aber diese ganzen Ausreden, ich kann nicht zunehmen, ich kann nicht abnehmen, ich kann nicht zu viel essen, ich kann das nicht. Das ist ja, ich meine, heutzutage ist es ja so einfach. Damals war das wirklich schwierig. Also das Eiweißpulver, das war so teuer, das konnte sich keiner leisten. Das ist jetzt relativ günstig. Und auch die ganzen Zusatzernährungen, das ist heutzutage viel besser. Ja. Es schmeckt viel besser. Damals waren ja oft so grausige Sachen. Und,
Teil des Jobs dann letztendlich. Ne? Also
genau.
Nicht Genussessen, sondern Teil des Jobs.
Genau, und das war halt dann, wie es so losging. Aber das ist auch was anderes wieder. Viele haben ja keine Geduld. Die machen jetzt mit, melden sich zum Wettkampf an und meinen, das nächste Jahr sind sie dann schon stärkster Mann Deutschlands. Das geht einfach nicht. Also bei mir war es ja auch so. Ich habe ja, wie gesagt, 91 war der stärkste Mann Oberbayerns. Und 99 ging es dann los, dass ich auch Sponsoren gehabt habe und dass ich gesagt habe, jetzt kann ich nur den Sport noch machen.
Okay.
Also mit, da ging es zwar dann auch los schon mit Veranstaltungen. Also 99 haben wir die erste Veranstaltung auch gemacht. 2001 habe ich dann die GFSA praktisch gegründet. Und aber bis dahin habe ich bis 1997 habe ich Vollzeit auf der Baustelle gearbeitet, das heißt 9 Stunden als Installateur und immer auf dem Rohbau, also rauf, runter, Treppen, das. Mhm. Trotz meinem Training habe ich mindestens 5-mal die Woche trainiert. Und ab 99, da ist noch die Firma Palfinger, also mit denen habe ich vorher schon so kleine Sachen gemacht und dann ab 99 haben sie fest gesponsert. Mhm. Und das war natürlich schon ein sensationeller Schritt. Und im gleichen Jahr ist dann auch habe ich dann noch in Rosenheim eine Metzgerei gehabt, die mir ein bisschen unterstützt haben. Dann ein Autohaus, für die habe ich Auftritte gemacht, habe ich da die Autos ab, so fahren können. Und solche Geschichten, das ist dann draus so entwickelt. Mhm. Dann ist es mit den Wettkämpfen losgegangen, auch recht langsam. Ich meine, da haben wir 4, 5 Wettkämpfe im Jahr gehabt, das war's dann. Und ja, so ging es dann los. Aber es ist jetzt nicht so, dass du jetzt Strongman wirst und wirst Profi und dann innerhalb von ein paar Jahren bist Millionär oder sonst was. Es gibt ein paar, die haben es wirklich geschafft, auch sogar im Strongman-Bereich. Aber das sind schon die kompletten Ausnahmen.
Ja.
Also wenn man Strongman machen will, ist sehr, sehr viel Arbeit. Man braucht lange Zeit, man braucht Geduld, Ehrgeiz. Sonst wird es mit der großen Leistung nichts. Also so Spaßwettkämpfe, wir haben ja 3. Liga, 2. Liga, das kann man alles sofort aus dem Training raus mitmachen. Aber wenn man jetzt das Ziel hat, stärkster Mann Deutschlands zu werden oder vielleicht dann international zu starten, braucht man schon einen langen Atem.
Was ja vor allem ein sehr, sehr verlockender Titel ist. Also stärkster Mann Deutschlands oder stärkster Mann Europa, was alles gibt.
Ja.
Damit könnte man schon was anstellen.
Auf jeden Fall. Wenn man das geschickt macht und auch da mit Marketing und drumherum, also ist auf jeden Fall alles möglich. Weil ich meine, die Presse schaut ja doch immer, dass irgendwas Außergewöhnliches findet, weil das Normale gibt es ja immer.
Ja.
Ich meine, es kommt ja an jeden Sender Fußball, das ist ja einmal König in Deutschland.
Ja.
Aber wenn es noch mal was gibt, was besonders ist, das senden sie dann doch gern. Und wenn man im Fernsehen ist und in der Presse, bekommt man auch dann schon Sponsoren.
Ja. Ja, ja. Jetzt ist ja so, du hast schon die FIBU erwähnt, also die Fitness- und Bodybuilding-Messe, eine der Leitmesse weltweit.
Das ist die größte, wo es gibt,
ja. Genau. Das heißt, ihr wart nun schon immer ein Bestandteil dieser Szene. Hat sich da dann wirklich deutlich was verändert? Also habt ihr heute, sage ich mal, auch größere Flächen, größere Hallen im Vergleich zur normalen, sage ich mal, Fitnessbranche? Oder seid ihr immer noch sehr nischig? Ich habe immer so das Gefühl gehabt bei der FIBU, ihr wart immer ein bisschen leise, aber wenn es dann zum Wettkampf gegangen ist, waren auf einmal die Fans alle bei euch. Das heißt, ja, alle zugeschaut, weil jetzt wird wirklich was geleistet und nicht nur gut ausgeschaut.
Ja,
also, wie hat sich das entwickelt?
Es hat sich schon sehr entwickelt. Ich meine, die haben ja dann ab 2005 einfach ein neues Konzept gesucht, weil die FIBU dann nicht mehr so lief, weil die wollten da umstellen und das und nicht mehr so auf Endverbraucher. Haben dann gesehen, das läuft nicht. Dann wurde die FIBU Power ins Leben gerufen. Und dann ging es wieder steil bergauf. Und dann vom Strongman, da machen wir ja seit 2010 die Champions League, also wirklich einen riesengroßen internationalen Wettkampf, der in über 100 Ländern übertragen wird. Und wir haben jetzt eine eigene Fläche, eine wirklich große Fläche, dann Strongman Area ist überall beschildert. Also wird schon wahrgenommen und es ist wirklich ein Bestandteil der FIBU. Also Strongman, das gehört einfach dazu. Diese Action, diese Kraft, das ist dann immer wegzudenken.
Ja, vor allem geht es ja bei euch dann nicht nur um die, ich sag mal, Muskeln, die dann gut ausschauen, sondern die Muskeln bei euch müssen funktionieren.
Ja, ja.
Bei euch ist die Kraft einfach dann der entscheidende Faktor.
Funktionelle, genau. Kraft oder Muskeln, das ist
viel bei uns das auch. Ich mal dahinter, ne? Also ja. Eine ganz technische Sportart, weil das ein bisschen live verfolgt hat, glaube ich, ist ganz, ganz spannend. Jetzt hast du ja kurz erwähnt, die GFSA, die German Federation of Strength.
Of Strength Athletes.
Genau. Also das heißt, da bist du praktisch der Vorstand,
ja.
Der Präsident.
Ja.
Was hat es damit auf sich? Also hast du damals gebraucht, das als Strukturgeber für die Sportart? Wolltest du das mal ein bisschen nochmal glaubwürdiger positionieren damit oder war das ein Must-Have damals?
Also um dann international Athleten zum Schicken können, musste man sich ja der IFSA anschließen, der International Federation of Strength Athletes. Mhm. Und daraus ist diese GFSA entstanden. Das heißt, da zahlt es halt nach wie vor nur so. Also der nationale Verband sendet Athleten an den internationalen Verband oder wird halt nochmal gefragt, das ist der stärkste Mann Deutschlands, fährt dahin oder da. Und so ist es daraus entstanden. Das heißt, wir haben unseren Verband gehabt, um Athleten international schicken zu können, um anerkannt zu sein. Okay. Und man, jetzt ist es ein bisschen lockerer. Es gibt Athleten, die so eingeladen werden oder zu anderen Wettkämpfen, aber trotzdem die Struktur und so, das ist schon sehr gut. Mhm. Weil daraus haben sie einfach so viele Wettkämpfe entwickelt und auch verschiedene Ligen. Meine, am Anfang haben wir halt einfach nur, ja, wie gesagt, 4-5 Wettkämpfe gehabt. Das war eine Liga, da hat jeder mitmachen können, fertig. Aber es kam dann mit der Zeit so, dass halt so viele unterschiedliche Athleten, dass halt neue gekommen sind, Newcomer, das. Dann haben wir angefangen mit Newcomer Cups und dann einfach die Deutschland Cups, also die starken, wo es halt zur deutschen Meisterschaft ging. Und wie das noch nicht mehr gereicht hat, haben wir es jetzt in drei Ligen aufgeteilt. Also die Pro League, also die Nummer 1, mhm. wo die Athleten um den stärksten Mann Deutschlands kämpfen. Dann die Deutschland Cups, die zweite Liga, mhm. wo es um einen Aufstieg geht in die erste, mhm. dass man sich dahin qualifiziert. Da haben wir auch, also hätten wir dieses Jahr 8 Wettkämpfe gehabt und dann die ATX Power League, also die dritte Liga, das ist so die Einstiegsliga. Da, wenn man jetzt mit dem Strongman starten will, muss man da mitmachen. Kann aber dann nach einem Wettkampf, wenn man sich wirklich, wenn man sehr stark ist und gewinnt, dann kann man direkt aufsteigen. Von der zweiten Liga, da muss man eine ganze Saison mitmachen und unter den Top 5 sein, dann darf man in die erste Liga. Und so haben wir jetzt das aufgebaut und strukturiert und ja, es ist jedes Jahr jetzt besser geworden, bis auf dieses.
Dieses Jahr, da kommen wir gleich drauf. Vielleicht erst mal kurz zum Einsteigen auch, was heißt denn überhaupt Strongman Cup oder Strongman Sport, so muss man eigentlich sagen, in Deutschland, im Verhältnis zu anderen Ländern? Also kann man sagen, ich glaube, dass Österreich auch immer schon ein bisschen stark war, zumindest war das in meiner Wahrnehmung.
Das war mehrer von der Wahrnehmung, aber die haben auch immer sehr starke Athleten gehabt. Aber damals war es halt auch so im DSF, da kam ja alles von den Österreichern. Also nicht nur der Austrian Giant, was denen ja die österreichische Meisterschaft ist, sondern auch verschiedene andere Wettkämpfe. Und da kam dann immer der Eindruck rüber, ich meine, haben ja viele Leute darauf angesprochen, die Österreicher, die sind aber da brutal, oder? Mhm. Obwohl wir damals ja schon mehr Athleten gehabt haben. Ja. Aber sie haben immer welche gehabt, also Einzelne, die sehr, sehr stark waren und die auch international gut waren. Und darum wurde das so wahrgenommen. Aber sagen wir mal jetzt rein von der Struktur, von den Wettkämpfen und von den Athleten, haben uns wir jetzt in Europa schon sehr weit nach vorne entwickelt. Weil wir können uns nicht vergleichen mit England oder sagen wir mal komplett Großbritannien oder UK, weil England, Schottland, Irland. Das ist halt der Wahnsinn. Ich meine, damals, da ist halt der World Strongest Man, der wird seit Beginn, seit es den World Strongest Man gibt, wird der in England ausgestrahlt, im Hauptfernsehen, also wie bei uns ARD, ZDF, ist bei denen immer World Strongest Man an Weihnachten. Das ist Weihnachtsprogramm und da kommt es. Und darum kennt es da drüben halt jeder. Ja. Dann haben wir die Engländer schon ein paar World Strongest Man gehabt, also die absolut stärksten, was natürlich noch dazu beigetragen hat. Die sind natürlich schon voraus, oder auch Island, die Skandinavier, obwohl es da schon mal besser war. Also die, bei den Finnen hat es ja auch mal so Hochzeiten gegeben, so 2000 rum. Da waren wir zum Beispiel mal in der Hartwall Arena, wo halt Eishockey gespielt wird. Das ist ja eine riesen Arena in Helsinki. Und da waren auch beim Strongman-Wettkampf mal 10.000 Zuschauer.
Also, ich hätte auch gedacht, dass eben der Norden sehr stark ist, weil Highland Games, und die haben eine ganz andere Historie auch dahinter
zwischen solchen. In Schottland sowieso. Ich meine, da sind ja die ganzen Royals und so kommen ja dahin. Das ist ja da ganz was Spezielles. Ja. Aber auch die Skandinavier im Allgemeinen.
Und jetzt sage ich mal, also durch dich auch, wo dann das Gesicht ja auch geworden ist, der Sportart, kann man auch sagen, dass ein bisschen der Strongman-Sport in Deutschland eher im Süden dann zu Hause ist? Also hast du hier sehr viele Bezugspunkte oder sagst du, nee, also eigentlich ist schon deutschlandweit
diese Kultur? Es ist deutschlandweit, aber wir haben schon wir haben schon viele Wettkämpfe in Bayern. Die deutsche Meisterschaft war eigentlich immer hier bei uns, weil ich einfach von der Organisation her, weil es einfacher ist und weil ich, deutsche Meisterschaft braucht man doch etliche Sponsoren und ist mir halt hier immer leichter gefallen. Ja. Wir haben auch schöne Locations gehabt in Ruhpolding, im Olymp, also im Biathlon-Stadion. Ja, ja. Dieses Jahr war geplant bin im Skisprungstadion in Garmisch. Mhm. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr dann was wird, weil das wäre natürlich sensationell. Da haben wir, habe ich da selber beim Wettkampf mitgemacht, den der Manfred Hüberl organisiert hat. Es war schon eine schöne Kulisse. Da wäre halt alles da und da sind wir schon noch dran, dass das hoffentlich dann nächstes Jahr was wird. Aber so mit dem internationalen Vergleich brauchen wir uns nicht scheuen. Also auch von der Qualität her, von den Wettkämpfen, die Athleten, also die unseren, die dann mal international irgendwo starten, die sagen dann schon, ja, man merkt schon, also bei uns da läuft es schon besser ab wie manchmal international.
Ja. Jetzt, wie ist es? Also, wir sprechen ja sehr viel über Kultur, eine Wertegemeinschaft, was glaube ich die Strongmans auch für sich sind. Also, man teilt ja auch Werte und Einstellungen. Wie würdest du diese Kultur bei euch beschreiben, auch diese Werte? Also, was sind bei euch wichtig? Auf was legst du auch persönlich Wert bei deinen Athleten?
Man muss sich halt nach außen präsentieren, als nicht nur irgendwelche Hirnis, weil das ist ja auch immer so das Manko gewesen, also Kraftsportler, mein Bodybuilder sowieso, die haben zwar dicke Muskeln, aber ein Hirn ist nicht viel los. Hat sich ja schon hunderte Mal oder tausend Mal widersprochen, dass da genau das Gegenteil der Fall ist, weil wenn man wirklich sich körperlich fit hält, wenn man trainiert, wenn man seinen Körper trainiert, dann trainiert man einen Geist. Und es gehört ja viel mentale Stärke dazu, sich so einem schweren Training zu unterziehen. Also dieser Fokus, diese Einstellung, diese Disziplin, die hilft einem im ganzen Leben. Und wenn man das im Sport so schafft und so wirklich so durchzieht, und im Strongman ist es wirklich so, man muss lang trainieren. Man braucht, wie gesagt, wie vorher schon gesagt, einen langen Atem, dass man da hinkommt. Fußball spielen zum Beispiel, ich meine, wenn ein Junge oder ein Mädel, wenn die laufen können, dann können schon gegen einen Ball treten. Und wenn sie noch 6 Jahre oder 7, keine Ahnung, sind schon im Verein und spielen dann. Also das geht relativ einfach. Ob man jetzt dann gut ist oder schlecht, das stellt sich natürlich auch raus mit Training oder sonst was. Aber man kann den Sport sofort machen. Bei uns ist es so, ich kann nicht eine Hantelstange anfassen oder mich im Studio anmelden und ich mache halt sofort Strongman. Also das funktioniert nicht.
Könnte dann jeder auch Strongman werden?
Im Endeffekt schon. Weil es gehört halt viel Disziplin dazu. Und ja, normalerweise kann es eigentlich jeder werden.
Angreifen.
Ja. Also ist jetzt nicht limitiert, mich schreiben auch dann endlich an, bin ich nicht schon zu alt oder bin ich zu klein. Ja. Ich meine, logisch, wenn man jetzt unter 1,60 Meter ist, dann wird man sich bei vielen Disziplinen sehr schwer tun.
Aufgrund der Funktion einfach, ne?
Aufgrund der Hebelwirkungen. Mit den Kugeln, weil einfach die Arme und alles dann kürzer sind.
Ja, wir glauben ja, dass sich Menschen immer wieder so ein bisschen, wo sie auch dann ihre Freizeit verbringen, ihren Sport verbringen, dass sie auch dann damit eigentlich ihre eigene Identität suchen, finden. Ja. Hast du viel dabei, die, sage ich mal, längerfristig schon dabei sein? Hast du viel Wechsel in der Sportart? Also kommen die und leben dann auch wirklich diesen Lebensstil ganz bewusst? Da geht es ja auch um Kleidung, um Klamotten, um die Produkte, die man verzehrt. Da gibt es ja auch wirklich dann Fans der Szene. Oder merkst du einfach, dass trotzdem viele wieder abspringen, weil sie doch am Ende des Tages geht es ja um die Leistung, auf den Wettkampf, sage ich mal, und eben nicht nur um diesen Lifestyle, um, sage ich mal, jetzt ganz böse gesagt, einfach mal gut auszuschauen am Ende des Tages.
Ja, ne? Mein gut, ums gut ausschauen, glaube ich, geht es beim Strongman weniger.
Ja,
ja. Logisch sind etliche dabei, die können auch Bodybuilder sein, ja, aber das Ausschauen ist weniger. Aber es sind viele dabei, die meinen, ja, ich mache jetzt da mit und ich gewinne halt und wenn ich nicht gewinne, dann ist es nicht mein Sport. Ich meine, das ist eigentlich im Endeffekt ein totaler Schwachsinn, weil siegen kann nur einer. Ja. Wenn wir 40 Athleten haben, kann nur einer gewinnen, bei 20 nur einer.
Ja.
Und das ist nicht die richtige Einstellung. Und da haben wir schon etliche, die machen dann ein, zwei Wettkämpfe und dann hören sie wieder auf. Okay. Weil sie einfach nicht gewinnen und weil für denen das Gewinnen alles ist und alles, sonst machen sie keinen Sport. Das sind die, die nicht lange dabei sind. Aber diejenigen, die wirklich einen Spaß dabei haben oder die halt das einfach machen, weil ihnen die Sportart gefällt, da haben wir viele, die schon 10 Jahre oder noch länger dabei sind.
Also was mir auffällt ist, bei unserem Wettkampf ist es auch so, wenn manche Athleten eine Top-Leistung vollbringen und kommen zu dir und holen sich oder wollen sich ein Lob abholen, dann bekommen die von dir eigentlich selten auch ein Lob, sondern die bekommen erstmal Kritik, was hättest du noch besser machen können oder anders machen können. Ist es für dich so bewusst gesteuert, dass du sagst, lass die einfach auch nicht abheben, sondern sag dir, pass auf, du bist doch nicht in deinem vollen Potenzial, wo du eigentlich hingehörst.
Ja, wie siehst du das? Im Endeffekt, ich sehe es gar nicht mehr so als Kritik. Mir wird das nur immer öfter dann so gesagt. Und ja, aber es ist schon so, weil wenn man seine Schwächen trainiert oder besser, wenn man seine Schwächen nicht kennt, es muss einer sagen. Und dann ist klar, dass man auf das hinweist und wenn das und das gewesen wäre, hätte es ja noch mehr reißen können. Das stimmt schon, aber ich glaube auch nicht, dass man das so krumm nimmt.
Das glaube ich auch nicht.
Und ich meine, nicht geschimpft, das gelobt nur, sagt man in Bayern. Und von dem her, ja,
klar. Ist eigentlich auch ein guter Ansatz. Ich meine, du bist auch einer, wo lobt, das will ich sonst nur jetzt ein bisschen kritisiert. Aber es war immer so genau in diesem, so ein bisschen in dem Mittelmaß. So, wenn der jetzt einfach so überschwänglich gekommen ist und hey, schau her, ne, was habe ich geschafft, LKW gezogen auf die Zeit,
ja,
hast du nicht gesagt, wow, super, sondern ja, aber du hast so und so eine Marke, ne? Und bei den anderen, die vielleicht auch nicht so in ihrer Performance zufrieden waren, hast du eher wieder aufbauend gewirkt.
Ja, ja.
Also pass auf, dann bleib dran, ne? Du hast gesehen, wo es hängt, also mach weiter. Ja. Ich glaube, das ist einfach dieses Mittelmaß.
Ja, das muss man auf jeden Fall finden. Und wie du vorher gesagt hast, wegen Abheben und so, da gibt es natürlich auch etliche. Die meinen dann, ja, jetzt habe ich das gewonnen oder ich habe das gewonnen und ja, jetzt bin ich der Beste und so. Und die Trainer dann schon ab und zu am Reifen. Also das ist aber keine Ahnung, das sind aber wenige.
Ja, aber hält sich dann, sage ich mal, diese sagen wir, Wertegemeinschaft Strongman, werden die dann aussortiert? Also merkst du dann auch, dass diese Menschen in dieser Sportart gar nicht verweilen können, vielleicht sogar lange, weil sie von der gesamten Gemeinschaft, am Ende des Tages bist du ja durch eine Sportart, eine Clique, eine Gruppe, werden die dann relativ schnell wieder, also nicht beachtet, werden die auch vielleicht nicht so oft mal mitgenommen zu anderen Aktivitäten, Grillfeiern oder wie auch immer. Wie ist denn das dann? Also merkst du, dass solche Menschen, die auch so die anecken, und die Sportler ein bisschen benutzen auch vielleicht sogar für die eigene Außendarstellung, wenn es zu viel wird, dass die da rausgekickt werden, bewusst oder unbewusst?
Wahrscheinlich eher unbewusst, weil sie einfach mit den Leuten dann nicht so abgehen wird.
Ja.
Also das glaube ich auf jeden Fall, weil wie gesagt, Strongman ist wirklich eine Familie. Also das ist wirklich ein Unterschied zu anderen Sportarten, weil da wird sich auch gegenseitig geholfen. Und es gibt fast in keiner Sportart, dass man seinen Gegner im Wettkampf hilft. Also wenn einer seine, beim LKW ziehen ist oft so, dass manche hat vielleicht seine Kletterschuhe vergessen, der andere hat vielleicht noch gar keine, weil er nicht die Erfahrung hat. Und da wird einem sehr gut immer geholfen, weil da leiten wir das aus, leiten wir einen Gürtel, Handgelenksbandagen, du brauchst ein Magnesium. Das gibt's in anderen Sportarten nicht, weil es da so brutales Konkurrenzdenken ist. Und normal ist beim Strongman so, man macht seinen Wettkampf, hat seinen Spaß, der Stärkste an dem Tag hat halt gewonnen. Und hinterher trinkt man ein bisschen was, isst was und hat sein Gaudi. Und so soll es eigentlich sein. Also so war es bei mir früher immer, auch international. Das war nie so, dass man einen das geneidet hat, weil der jetzt gewonnen hat, weil der war halt stärker an dem Tag, fertig. Logisch hat man sich vielleicht geärgert, wenn man jetzt Zweiter geworden ist oder sonst was, oder wenn es knapp war, scheiße, hätte ich doch gewinnen können.
Ja, ja.
Aber im Endeffekt war es immer so, man hat seinen Spaß gehabt und fertig. Und diejenigen, die ein bisschen so Außenseiter waren oder sonst was, mit denen hat sich ja keiner abgegeben, weil, macht ja keinen Spaß mit irgendjemandem, keine Ahnung, man, der ist was Besseres oder sonst was.
Ja. Jetzt ist es ja so, du bist ja, also würdest du dich heute auch noch sehen oder du warst es ja eigentlich immer schon, bist es auch wahrscheinlich noch, das Gesicht dieser Sportart in Deutschland. Also viele werden dich ja als Persönlichkeitsmarke wahrnehmen. Die werden sagen, Heinz Ollisch ist gleich Strongman. Das ist ja eigentlich die, die, die direkte Kombination des Ganzen.
Ja, das sagen schon viele. Und viele sagen halt einfach, ich meine, jetzt redest du schon mal von Legende oder keine Ahnung, das weiß ich aber nicht so gern hier oder sonst was, weil da kommt,
das kommt
schon, man schon wieder so alt vor. Aber es ist schon so, dass die wenn es ums Strongman geht, dann bringen sie es schon mit mir in Verbindung. Und auch, ich sehe es halt auch bei Sponsorengesprächen oder sonst was. Wenn, dann kommen die schon auf mich zu oder wenn sie auch Infos brauchen oder wie sieht es denn da aus oder was könnte man da machen, auch vom Fernsehen nach wie vor, noch wenn ich jetzt auch nicht mehr dabei bin, die fragen halt an, was ist denn möglich, was könnte man da machen oder wie könnte man das bewerkstelligen. Da kommen sie im Endeffekt schon immer die Leute nach wie vor, dass die bei mir anfragen und sagen, du kennst dich doch am besten aus.
Mhm. Hast du dann praktisch deine Rolle, sage ich mal, als aktiver Sportler? Du bist noch im Training, aber du bist nicht mehr aktiv
bei den Kämpfen dabei. Schon 14 Jahre fast nicht mehr. Okay. Also mit 40 war dann Schluss, weil ich habe 16 Jahre lang alleine Strongman-Wettkämpfe gemacht. Ja. Und vorher schon der Kraft-3-Kampf, Steinheben, wie gesagt, Fingerhackeln. Ich bin ja seit meinem 9. Lebensjahr, kann man sagen, habe ich Wettkämpfe gemacht.
Das heißt, wie würdest du heute die Rolle von dir definieren in dieser ganzen Kultur Strongman?
Ja, ich schaue halt, dass der Verband immer weiter wächst, dass diese Sportart in Deutschland einfach noch mehr wahrgenommen wird, auch durch Wettkämpfe, so wie es du machst, dass es einfach Leuten, die mit dem Sport vielleicht jetzt nichts zu tun haben, die das auch das erste Mal sehen und da hingehen und einfach mit so einem Wow-Gefühl oder was nach Hause gehen und ihren Leuten erzählen und boah, das habt ihr das gesehen und dann müsst ihr das nächste Mal auch mitgehen, dann weiß ich, das passt halt und dass das die Leute auch mitreißt, weil die Kraft oder sonst was fasziniert ja nach wie vor die Leute. Wenn heutzutage nur noch Computer, Handy, das, aber wenn man, ich sehe es oft so mit so Jungs und so oder Kleinen, die dann zuschauen und so, wie die mitfiebern, da zählt es immer noch, oder der Spruch ist was, dass groß und stark wirst, das ist ja immer noch in den Köpfen. Groß und stark werden, das ist halt dann was, das was erstrebenswert ist. Und ich glaube, das ist schon in den Köpfen drin von den Leuten. Und darum sind wir mit unserer Sportart, die ja doch aggressionsfrei, keine Gewalt und nichts, dass die das schon gut vermittelt.
Mhm. Ein gutes Stichwort, dieses dann eigentlich aggressionsfrei, obwohl es ja um Kraft und Power geht, wirklich um ja, man muss gerade im Moment schon dann aggressiv sein, um irgendwas hochzubekommen, vielleicht von dem Boden.
Ja, die Konzentration und mit sich Fokus, selber halt.
Fokus. Genau. Eben gutes Stichwort, vielleicht kommen wir ganz kurz, du hattest einmal eine Art Schulprojekt, wo du auch dann eben Kindern diese Sportart vermitteln wolltest. Warum war das dir wichtig? Also welche Werte wolltest du dann vermitteln mit dieser Sportart?
Ja, das ist entstanden mit einem Lehrer zusammen, der hat gesagt, sowas wäre da mal interessant. Und ich habe viele Schüler, die drücken sich immer vom Sportunterricht. Und vielleicht könnte man da mal was einbauen, was die interessiert. Also normales Geräteturnen oder sonst was, also das war nicht das meine in der Schule, muss ich ganz ehrlich sagen. Beim Schwimmen oder sonst was, das war immer ganz gut.
Ja.
Das Leichtathletische ging auch noch, wenn es vielleicht um Kugelstoßen und sowas ging.
Ja.
Aber der normale Schulsport ist bei vielen schon, Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir einfach mal so Strongman. Das ist vielleicht ganz was anderes, vielleicht können wir die Kinder begeistern. Und es war tatsächlich so, dass besonders, sagen wir mal, diejenigen, die so in Ballsportarten oder wo nach Gruppen gebildet werden, eher immer die waren, wenn es ums Auswählen ging, welche Mannschaft, die zum Schluss da gestanden sind, weil sie wollte eigentlich keine in der Mannschaft, weil der zerreißt eh nichts. Und genau diese waren das dann, die wir sehr gut mit diesem Strongman-Sport angesprochen haben, weil die haben sich dann ja vortun können. Auf einmal haben die eine Sportart für sich gefunden, wo sie gut waren und wo vielleicht die anderen, wo sie die in einer Tasche gesteckt haben und haben da was reißen können. Und das Beste war mal, was mich sehr gefreut hat, das war der ein Lehrer Richtung Mühldorf, der hat mich dann angerufen, der hat gesagt, das gibt's gar nicht, ich habe einen Schüler, der hat dann immer einen Test gebracht oder sonst was, dass er nicht Sport machen kann oder darf oder keine Ahnung. Und der hat kein einziges Strongman-Training ausfallen lassen, weil die haben dann mindestens 6 Wochen lang haben die Strongman-Training gemacht im Schulsport und dann gab es einen Wettkampf und dann haben wir immer die 5 Besten, da haben wir dann so überregional, wer ist die stärkste Schule im Landkreis oder sogar dann einmal in Oberbayern und dann sind die Schulen dann gegeneinander angetreten und das durften die Besten der Schule, durften da mit und die Schule vertreten und es war natürlich auch eine Ehre und das kam super an.
Der ist einfach dieser individuelle Touch dahinter. Das heißt, viele sagen, du hast dann deine Athleten, du hast deine Fußballer, deine Handballer meistens in der Schule und so weiter.
Genau.
Du hast wirklich diese Übrigbleibkinder am Ende des Tages. Wir hatten damals das ähnlich bei uns mit dem Thema American Football. Ne? Die kannst du auch ganz gut brauchen.
Genau.
Und dann gibst du denen einfach einen Sinn. Sinn in der Sportart und eine Aufgabe in der Sportart. Und dann, glaube ich, kann es ganz schön anstecken.
So der Sportart. Und das sind ja meistens die Bewegung und Sport brauchen. Ja, meistens waren sie doch ein bisschen übergewichtige oder bei den Ballsportarten ist ja doch, man braucht ja doch ein bisschen sagen wir mal, eine Voraussetzung für das. Wenn man kein Ballgefühl oder sonst was hat, dann ist es einfach nichts. Mein Fußball war nicht das meine. Ja. Ich habe es zwar gespielt bei den Späßeln auch und weil man mit ihnen beieinander war, aber bis es noch richtig mit Kraftsport losging, dann war das gleich mal das, was als erst weg war. Und so ist es halt auch gewesen. Die Kinder, die haben einfach was gefunden, das, was ihnen Spaß gemacht hat, und dann haben die auch, da war das kein Zwang mehr, dann haben die es auch Spaß gemacht und haben es auch freiwillig gemacht.
Jetzt haben wir ein bisschen auch diese Wertschätzung erfahren,
genau.
Dass sie ja doch ein bisschen mehr wert sind, wie vielleicht ein schlechter Fußballer.
Ja, genau.
Die man vielleicht nicht haben sein können. Genau. Jetzt ist es ja so, also du machst ja dann jetzt im Jahr sehr, sehr viele Wettkämpfe. Wie kann man sich jetzt so einen typischen Wettkampf vorstellen? Also was sind so die typischen Disziplinen? Wie läuft es ab? Wie sind die Abläufe an diesem Tag zum Beispiel? Wie werden sich Athleten da vorbereiten auf solche Tage? Also wie läuft es, so ein Event für dich, sagen wir, ein Wochenende?
Der Wettkampf selber, das geht ja immer schon mit der Anmeldung los. 6 Wochen vorher kommt die Ausschreibung online. Dann können sich die Athleten anmelden, macht man die ganze Administration, Anmeldung, das. Dann, wenn es näher rückt, die T-Shirt-Bestellung, Pokale, Urkunden, die ganzen Listen, das richtet man alles her. Und dann meistens, je nachdem, wo der Wettkampf ist, wenn es eine Tagesanreise ist, dann am Tag vorher, wenn das ganze Equipment erstmal hergerichtet, dann verladen, am Wettkampftag oder am Tag vorher fährt man halt dann zur Wettkampfstätte. Und baut dann am Wettkampftag auf, ganze Bebannerung, das Equipment, das Testen. Das muss nochmal alles immer stehen, bis die Athleten kommen. Dann ist halt die Einweisung, die Administration, jeder bekommt seine T-Shirts. Dann werden die Dings nochmal besprochen, die ganzen Disziplinen, der Ablauf, dass auch jeder, weil die sind ja doch viel nervös, besonders dann in die unteren, die noch nicht so viele Wettkämpfe gemacht haben. Und da ist es natürlich leicht, dass man was überhört. Also da muss man jetzt schauen, dass man wirklich alles erklärt, vom Kommando, von das. Ja, und dann ist der Wettkampf. Wettkampf wird durchgezogen. Disziplinen gibt es sehr, sehr viele verschiedene. Also im Strongman-Bereich mindestens 30 oder mehr. Aber besonders in die unteren Ligen wird sich auf die Standarddisziplinen meistens beschränkt, wie irgendwas mit Kofferlaufen, das Yoke Race, mit den Kugeln irgendwas, dann Gewichte, verschiedene Objekte irgendwo raufladen, da wo man damit laufen muss. Das sind so die typischen Sachen, Baumstamm stemmen, Bierfass stemmen, irgendwas hochheben, Yoke Race, wo man ein Joch praktisch auf dem Rücken hat, bestimmte Zeit, Distanz laufen muss. Es geht eigentlich immer, dass man ein bestimmtes Gewicht von A nach B transportiert, und wenn möglich in schnellstmöglicher Zeit. Oder es sind auch Disziplinen dabei, wo es halt auch auf maximal Kraft geht, das heißt, bestimmtes Gewicht, also bestimmte Übung, wer schafft das meiste Gewicht? Beim Baumstammstemmen, beim Autokreuzheben etc. Wer ist da der Stärkste? Und diese Kombination, also auch mit Griffkraft, Oberkörper, diese Balance muss halt auch da sein, dass man jetzt bei einem Wettkampf nicht nur Rückendisziplinen hat.
Ja, also schaust du halt einfach Gleichgewicht, dass irgendwie da irgendwie alles drankommt.
Genau.
Manche haben wir wieder Stärken, manche Schwächen wahrscheinlich in manchen Disziplinen.
Das genau, dass es auch ausgeglichen wird, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist ja das, was man dann auch mit einem Veranstalter absprechen muss. Was hat der für Sponsoren, was könnte man einbauen? Weil da ist natürlich auch so, man kann nicht nur, wie gesagt, dieses eine Ding machen und nur LKW ziehen oder keine Ahnung. Das muss ja dann auch so ausgeglichen sein. Das ist auch so eine Sache, die man schon lang vor dem Wettkampf dann bespricht, weil das ist oft dann ein Jahr vorher, wo man dann die Wettkämpfe ausmacht. Da könnte man einen veranstalten und hier und da. Das gehört noch dazu. Ja, das ist so der ganze Aufwand. Aber es ist schon ein ganz schöner Aufwand. Also müssen wir ein Wettkampf steht, weil Leute, die dann nur den Wettkampf selber sehen, die sagen, ja, der fährt am Wochenende dahin, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Aber was dann drumherum dazu gehört, das ist halt ziemlich viel. Und dass die gar nicht sehen, dass ich oft vorher schon vor Ort war, habe mir das Ganze angeschaut, habe das Ganze besprochen, oft die Telefonate. Weil das soll ja alles Hand und Fuß haben. Ich meine, so Hinterhofwettkämpfe oder sonst was, so Larifari-Zeug, das hat man ja genug gehabt und von dem sind wir ja froh, dass wir weg sind.
Da geht es ja um Bodenbeläge, da geht es um die Gradneigungen von Untergründen und so weiter. Ne? Also dass wirklich die Rahmenbedingungen passen, dass wenn jemand trainiert, auch wirklich das vorfindet, wo er auch das dann abrufen kann.
Genau.
Wo nicht auf einmal gegen einen Hügel irgendwie ankämpfen muss, wo er niemals trainieren konnte davor.
Genau.
Oder kann keinen Sinn machen in dem Sinne.
Ja, das ist schon wichtig, weil wenn man einen Sport professionell machen will, dann muss für die Athleten professionell sein, aber auch vor Ort die Sachen, die man vorfindet. Ich meine, der Reiz vom Strongman ist natürlich schon immer so, dass nicht jeder Wettkampf gleich ist. Das ist jetzt kein Powerlifting, also Kraft-3-Kampf oder jemand, der 100 Meter läuft, dass es immer gleich ist auf der ganzen Welt alles. Also die Disziplinen, das Equipment, der Untergrund, es wird immer alles ein bisschen anders sein. Also es gibt schon Rekorde, die werden halt aber dann komplett mit dem gleichen Equipment aufgestellt. Aber das ist auch schon ein bisschen ein Reiz am Strongman-Sport, dass es halt nicht immer gleich ist. Und darum kann man bei einem Wettkampf immer nicht genau vorhersagen, wer gewinnt jetzt. Ja, ja. Weil wenn du jetzt einen 100-Meter-Lauf gehabt hast und der Usain Bolt startet, also wer soll den schlagen, außer wenn er sich verletzt oder sonst was oder einen Schuh verliert.
Ja.
Und und das ist da bei uns eigentlich nicht so. Ich meine, logisch, es gibt immer Favoriten, aber es kann immer an dem Tag was sein, dem liegt die Disziplin nicht so, oder ist vielleicht das, und dann schiebt sich ein anderer vor. Ja. Und das macht das Ganze auch so spannend, glaube ich.
Ja.
Weil es bis zum Schluss können sich komplett die Platzierungen ändern.
Jetzt ist es ja so, die viele, bei uns war es ja auch so, wir haben uns ja natürlich dann die Disziplinen auch mit dir also abgestimmt und ausgesucht, die die Menschen sehen wollen.
Ja,
also
ja.
Typische LKW ziehen, das will einfach halt jeder sehen. Jetzt ist die Frage, ihr könnt nicht wahrscheinlich bei jedem Wettkampf LKW ziehen, oder? Oder ist das wirklich so eine Hauptdisziplin oder als Auto stemmen, Auto ziehen? Also gibt es die typische, das, was die Menschen einfach sehen wollen, das verbinden die mit Strongman.
Ja.
Also zu Kopfvertragen sagt jeder, okay, der Kopf ist bestimmt sau schwer, aber LKW ziehen hat was.
Ja, man muss halt, das ist das Visuelle wieder. Wenn irgendwo was draufsteht, mit wem die Leute was anfangen können, dann ist sofort im Kopf, das muss schwer sein. Beim Deutschlandcup letztes Jahr, beim Finale, haben wir zum Beispiel auf die Viking Press Waschmaschinen draufgestellt. Und da kann sich jeder vorstellen, die stemmen das über Kopf, das ist ja auch Wahnsinn. Wir können es kaum zu zweit die Treppe rauftragen.
Ja.
Und so ist es auch. Oder wir mal einen Joke machen und stellen da Bierfässer rein. Mhm. Kann sich jeder vorstellen, links und rechts 3 oder 6 Bierfässer, das stellt noch dazu. Da gehört schon Kraft dazu.
Ja.
Und so ist es auch. Klar, wenn die natürlich nur einen Koffer in der Hand haben, der 150 Kilo oder keine Ahnung wiegt, dann ist das ein Eisenklotz. Das kann man sich nicht richtig vorstellen.
Ja.
Also, da hast du genau recht. Und, man kann ja nicht in jedem Wettkampf LKW ziehen, sowieso nicht, weil da muss ja alles passen. Da muss wirklich eben sein, da dürfen keine Wellen drin sein. Man hat man zwar ab und zu, aber es ist einfach nie optimal. Also LKW ziehen optimal ist nur, wenn es eine ebene, gerade Strecke ist und dann ist es auch für alle gleich. Und dann ist es interessant. Aber es ist auch so beim, sagen wir mal, einem Drittliga- und Zweitliga-Cup, wo wir 40 Athleten haben. Wir hatten auch schon mehr, aber das machen wir nicht mehr. Also 40 ist wirklich die Grenze, dass man das noch optimal durchziehen kann. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass da 40 Leute einen LKW ziehen, ist ja für die Zuschauer dann irgendwann in einer Stunde, da schlafen die fast ein. Wenn ich jetzt ein Loading mache oder einen Wheelflip und wo die Athleten gegeneinander antreten, wo wirklich ein Zweikampf ist, sowas reißt die Leute mit.
Oder auf Zeit und dann nochmal dieses
auf Zeit Duell einfach. Genau, und dann diese unterschiedlichen Sachen, was wir oft machen und was halt wirklich spannend ist, ist, wenn wir so, wir haben also, je nachdem, wie Liga, das ist Säcke von 120, 150 Kilo, 110 Kilo, die müssen die nehmen, dann 40 Meter laufen, so eine Strecke, den irgendwo abladen und dann liegt noch eine Kugel da, also wieder ganz was anderes. Und dann müssen sie die auch noch hochheben oder irgendein anderer Stein oder Fass oder keine Ahnung. Und dann wechselt es oft. Der eine kommt mit dem Sack total gut zurecht, kommt hin, bringt die Kugel nicht hoch und dann kommt der andere immer näher, der sich zwar mit dem Sack unendlich geschunden hat und überholt den vielleicht noch und wirft die Kugel hoch. Und sowas reißt die Leute mit.
Ja, und das fasziniert ja auch. Wir haben es ja gesehen gehabt, dass LKW, die gab uns war alles Koffertrag und so weiter.
Ja.
Leute gehen hin und versuchen das, wie schwer das ist,
weil
sie
sich
das gar nicht vorstellen können. Und dann kommen so Sprüche wie, ja, wenn einmal der LKW ein bisschen rollt, dann geht das schon. Aber sie haben mich nicht zum Rollen gebracht.
Nein, also,
um das geht's. Dieses
genau.
Faszinieren und sagen, die sind ja wirklich so stark.
Ja. Ich meine, der Start, der ist ja wirklich das Brutale. Das sehe ich genauso. Also wenn wirklich wenn das eben ist und alles und der rollt mal, dann geht es eigentlich nur darum, wer ist der Stärkste und wer zieht noch am schnellsten.
Ja, ja.
Weil das ist dann schon wirklich Kraft, dass du noch schnell ziehst und das kommt dazu. Aber den musst du erstmal wegbringen.
Also war wirklich faszinierend, ob das Kinder waren, ob das Väter waren, weit über die 50, 60, die sie beweisen wollten, so und schau her, so geht das. Da ging aber dann nichts. Also war wirklich super faszinierend. Aber was auch wirklich festgestellt worden ist, weil wir auch viel momentan auch in der Zeit um Werte sprechen, um Kulturen sprechen. Es waren ja wirklich auch sehr viele Nationen dabei, also Tschechen sind auch
nicht
da, was neu ist. Wie ist denn das bei euch, wenn es wirklich, sagen wir so, um das Thema Ausländer geht zum Beispiel? Ist es bei euch auch ein Thema? Also wenn du sagst, auch Familie, auch wahrscheinlich international. Wie siehst denn du momentan die ganze Debatte, was da entstanden ist, auch zwischen Kulturen, Schwarz-Weiß, Ausländer? Und bei euch geht es ja nur um die Sportart.
Ja, im Endeffekt ist es, ich finde es ja einen totalen Schwachsinn. Weil man, ich bin ja auf der ganzen Welt gewesen bei Wettkämpfen und ich war in jedem Land ein Ausländer.
Ja.
Und aber ich bin überall empfangen worden und es war überall super. Und mein logisch geht es dann darum, wenn die Leute Angst haben, dass da Millionen kommen, Arbeitsplatz verlieren, ist vielleicht wieder ganz was anderes. Aber bei uns in der Sportart, das ist uns komplett egal.
Ja.
Also wer da wie wo herkommt oder was macht, bei uns geht es rein um den Sport.
Ja.
Und wenn er das machen will, dann wird er da aufgenommen und fertig.
Ja. Da kann man auch sagen, dass vielleicht euer Sport auch ein bisschen so eine Art Sicherungsanker ist. Es ist auch eine sehr ursprüngliche Sportart, eine sehr doch bodenständige Sportart. Ja. Also, du musst ja nicht dieses digitale Hightech-Thema haben, du musst auch nicht dieses nochmal schnell laufen, vor circa 1000 Menschen funktionieren, sondern du musst in Anführungszeichen, ohne jetzt deinen Kollegen nahe treten zu wollen, Steine hochheben, Koffer hochheben, Autos ziehen, sehr ursprünglich eigentlich. Ja. Also eine sehr, sehr basic Sportart, kann man das so sagen?
Ne? Ja, auf jeden Fall, weil die meisten oder also sehr viele Disziplinen kommen ja aus Traditionssachen, die es schon hunderte von Jahren gibt. Also bei den Wikingern hat es ja schon so Geschichten gegeben, oder diesen Husafell Stone und das Tragen oder sonst was. Ja. Das gibt schon ewig. Diese Kugeln und so, das kommt ja ursprünglich aus England oder Schottland, diese Manhood Stones. Mhm. Da durfte man sich ja nur so eine bestimmte Feder an den Hut stecken, wenn man dann diese Kugel irgendwo so auf ein Fass oder auf eine Wand hochgekommen hat. Dass man einfach dann war es so weit, dass man zum Mann wurde. Und das gibt es ja schon seit Ewigkeiten.
Ja.
Bayerische Steinheben bei uns ist ja schon Ursprung. Genau, das gibt es ewig. Und da gibt es ja in jedem Land, da ist so eine spezielle Kurzhandel, Louisure in Kanada oder sonst wo. Weltweit hat es schon immer so Kraftmenschen gegeben, aber noch viel weiter zurück, auch bei den Römern oder bei den Griechen oder sonst was, da hat es immer irgendwas gegeben, wo es um Kraft ging. Also das ist eigentlich ganz was Altes. Also wir haben nicht irgendwie eine neue Sportart erfunden.
Ja, ja.
In dem Sinn schon den Strongman-Sport, da willst du ja noch drauf eingehen, wo der dann überhaupt herkam.
Ja.
Aber die einzelnen Disziplinen, die gibt es manche schon ewig.
Ist dann auch ein bisschen so, wie soll ich sagen, dieses Thema Strongman-Sport an sich, siehst du jetzt dann einfach so ein bisschen auch als Entschleunigung für die Athleten, weil sie einfach sich um ganz einfache Disziplinen kümmern dürfen, müssen, natürlich müssen die Kraft haben, sie müssen trainieren, aber es gibt nicht bei euch dieses höher, schneller, weiter, vielleicht in der Belastung, vielleicht in der Gewichtsklasse, aber dieses, hey, bei uns geht es um normale Sachen. Ist es vielleicht für den Kopf dann doch ein bisschen einfacher?
Von den Disziplinen und ja, das schon, aber da ist natürlich jeder Typ unterschiedlich. Also ich meine, logisch machen sich viele einen Druck, wenn sie beim Wettkampf mitmachen, aber ist ja normal. Wenn ich einen Wettkampf mache und ich stelle mich da, ich meine, da war der ja selber genauso, da hat man einfach seinen Ehrgeiz und man will seine beste Leistung bringen. Ob man da gewinnt oder sonst was, das ist wieder Nebensache. Aber wenn ich meine Leistung gebracht habe, wie stark ein anderer ist, auf das habe ich keinen Einfluss, aber ich muss meine Leistung bringen. Von den Disziplinen her ist schon einfach, aber bei der Wettkampfsport selber ist natürlich immer ein Reiz und bringt auch einen Druck mit sich. Aber was ich am meisten sehe und was eher ein Problem ist, sind die ganzen sozialen Medien. Weil viele machen sich durch das so einen Druck, was sie da schon aufbauen oder was sie vielleicht beim Wettkampf reißen oder jetzt habe ich das im Training gemacht und das im Training, ja, und der nächste Wettkampf entkommt. Und dann kommen die zum Wettkampf und da haben so viel schon gepostet, dass die sich selber so einen Erwartungsdruck machen. Und das finde ich nicht gut. Das war früher viel besser. Früher ging man zum Wettkampf hin. Da gab es ja nichts. Und hast einen Wettkampf gemacht und fertig. Aber viele jetzt, die machen ja im Vorfeld schon so ein Remi-Demi drumherum. Und das ist ein bisschen schwierig.
Ja, also kann man wirklich, guter Hinweis, glaube ich, kann man wirklich ganz, ganz gut vorstellen, dass du einfach davor die Menschen schon in deine Welt eintauchen lässt und dann musst du vielleicht am Sonntag sagen, dass du am Samstag nicht gewonnen hast. Ne?
Vielleicht, wenn du das Ganze drumherum nicht gemacht hättest, auch keiner drauf kommen wäre.
Ja.
Aber du hast es vielleicht dann so aufgebaut, dass ich so, ja, was jetzt? Du hast so seit Wochen sagst du, dass du alle Rekorde schlägst.
Ja.
Und das ist ein bisschen.
Ich glaube, da auch dieses Lied, dieses vielleicht Schrei nach Liebe, Schrei nach Aufmerksamkeit, Anerkennung, ne? Also dieses schaut her, ne, was ich tue. Also vielleicht machen es auch vielleicht nicht mehr so viele wegen der Sportart, wegen sich und wegen dem Thema, sondern einfach schau her, Leute, was wir tun. Ne? Ich meine, das kann ich auch nach hinten losgehen. Ne?
Das kommt auf jeden Fall dazu. Also dieses Selbstdarstellerische und so auf den ganzen Medien, das ist schon sehr, sehr weit verbreitet.
Ja,
jeder muss irgendwie der Schönste sein, der Beste, der keine Ahnung.
Ja.
Und das spielt sicher mit rein.
Wie schaut man jetzt heute, also jetzt haben wir ein sehr wahrscheinlich für dich, würde ich sagen, langweiliges Jahr, aber zumindest ein sehr entschleunigtes Jahr wahrscheinlich. Wie schaut denn jetzt so ein Tag vom Heinz Ollisch aus ohne Wettkämpfe?
Also eher im Gegenteil.
Okay.
Ich muss sagen, dieses Jahr war für mich eine totale Katastrophe, weil diese Anspannung, wo man seit März darauf wartet, was darf man nicht, das hat mich fast fertig gemacht. Ich meine, jetzt im September weiß ich, das Jahr ist gelaufen, war eine Katastrophe. Wenn ich es am Anfang vom Jahr schon gewusst hätte, dann wäre ich wahrscheinlich entspannter gewesen. Aber ich habe nicht gewusst, was wird mit den Sponsoren. Wie ist überhaupt mit den ganzen Wettkämpfen, die geplant waren? Was kann man da machen? Findet da irgendwas statt? Wenn nicht, finden sie im nächsten Jahr statt? Was ist mit den Athleten, die trainieren, die wollen Wettkämpfe, ist nichts da, können nichts machen. Also Martina hat schon gesagt, so von stressfrei. Nein, das war für mich eher eine Katastrophe. Also das muss ich echt sagen und ist nach wie vor, finanziell ist ganz klar, wir hätten 30 Wettkämpfe gehabt.
Wahnsinn.
Und das war, wäre das meiste gewesen bis jetzt überhaupt in der Geschichte der GFSA.
Wie war die Stimmung in der Szene? Wie geht es den Athleten damit? Also sagen die, okay, ja, Pause tut mir ganz gut, oder hey Leute, kommen wir eigentlich wieder zurück, tun uns das wieder an, oder ist es im Waldsport, sind genau ganz toll.
es ist unterschiedlich, also da gibt's, ist alles dabei, tatsächlich. Also wir haben Athleten, die sagen, ja, ist eigentlich ganz gut, ich habe jetzt schädliche Saison hinter mir, jetzt machen wir wieder Aufbautraining, habe keinen Wettkampfdruck, nächstes Jahr greife ich wieder an. Dann haben wir andere, da wissen wir gar nicht, ob die zurückkommen, wie du sagst, die dann sagen, ja, jetzt habe ich wieder keinen Wettkampf, bin ich in einem bestimmten Alter, tue ich mir das jetzt nochmal ein Jahr an und dann ist es kein Wettkampf und dann wieder von vorn starten. Aber die meisten, was wir zu sehen, besonders die in den unteren Ligen, die sind heiß und die wollen Wettkämpfe machen. Wie gesagt, einen haben wir ja, einen Drittliga gehabt, der ist komplett voll. Und was man halt dann gesehen hat, dass viele für dieses Jahr schon abgeschlossen haben, ist der Wettkampf in Stendal, der ist jetzt in 2 Wochen. Da ist so, dass wir nur 20 Starter haben und für das, dass jetzt das der erste Deutschland Cup ist im Jahr, ich habe mir gedacht, ich kann nach einer halben Stunde die Anmeldung rausnehmen, weil mich die überrennen. Aber durch das, dass er jetzt natürlich schon relativ spät ist, wir haben ja normal im September schon das Finale von allem und da ist dann der erste Wettkampf, haben wahrscheinlich die meisten schon abgeschlossen und haben gar nicht mehr so auf die Wettkämpfe trainiert. Die haben gesagt, mei, hilft nichts, mache ich Aufbau, mache ich das, mache ein bisschen ein leichteres Training. Starten wir erst wieder nächstes Jahr. Also das haben wir schon gemerkt. Aber es gibt viele verschiedene Facetten. Da hast du auf jeden Fall recht.
Weil man ja sagen muss, also jetzt unabhängig von dem Mensch, wir dürfen momentan keine Events machen, vielleicht mit vielen Fans und so weiter, wäre euer Sportart eigentlich doch startklar für diese Pandemie, weil ihr könnt ja Abstände halten. Ihr müsst ja kein Teamsport, sondern ihr könnt Abstände halten, ihr könnt alles einhalten, aber wahrscheinlich funktioniert es trotzdem nicht, weil einfach dann die Fans fehlen, die Unternehmen, die Partner dran sind, wahrscheinlich ist nicht durchzuführen und. Ne? Genau. Also das Sportart wäre eigentlich startklar.
Die Sportart selber, wir könnten das überall machen. Mhm. Wir würden unsere Arena aufbauen, wir haben unsere Athleten, wir würden einen Athletenbereich machen. Wenn die Athleten nicht dran sind, müssten sie halt eine Maske tragen, bei der Disziplin natürlich nicht, ist ganz klar. Mhm. Die Geräte mal ein bisschen desinfizieren wäre überhaupt kein Problem. Und der Athlet, wenn krank ist, tritt er sowieso nicht an. Also von dem her, da hätten wir überhaupt kein Problem. Auch das Magnesia, das wir verwenden, ist ja sehr antibakteriell und gegen Viren. Also Magnesia ist so alkalisch, also wenn irgendwas hinkommt, besonders die Viren, die Hülle, die platzt sofort, weil die hält sich nicht auf Magnesia. Von daher wären wir auch noch wirklich im Vorderen, mit Kontakt, wie sagt man da, dass durch Kontakt oder Berührung das übertragen wird, das gäbe es da überhaupt nicht. Mhm. Aber wir sind ja oft bei Festen, bei Straßenfesten, bei Öffnungen, bei Autohäusern. Wir sind ja überall meistens integriert. Mhm. Und wenn dann keine Zuschauer kommen, außer sagen wir mal, die deutsche Meisterschaft, sonst ist es ein eigener Event. Mhm. Aber wenn wir keine Besucher oder Zuschauer haben können, was ja dann zu den Einnahmen gehört vom Veranstalter, dann bringt es einfach nichts. Und die Sponsoren haben auch gesagt, ja, wir können Wettkämpfe schon machen, aber wenn keine Besucher da sind, ja, dann bringt es ja uns auch nicht viel. Und wie sieht denn das aus? Ihr fotografiert zwar, aber da ist keiner drumherum. Das schaut ja dann traurig aus, wenn man da volle Kulisse hat mit den Fans, die einfach jubeln.
Ja, ja.
Und drum haben wir einfach davon abgesehen, weil es einfach nichts bringt.
Ja, ja.
Und dann im Innenbereich, wenn es jetzt so in das Wetter reingeht, da kann man es dann eh schon wieder eher vergessen, weil da gibt es ja schon wieder viel höhere Auflagen.
Ja. Was heißt dann 2020 für den Strongman-Sport?
Das können wir knicken. Das ist einfach auch im wahrsten Sinne für alle bescheiden. Mhm. Weil,
das war. Aber sagen, die Pause ist sehr lang, weil ihr fängt auch nächstes Jahr wahrscheinlich erst wieder vielleicht schon mit den Fieber.
Ja, normal die Fieber. Aber ich habe da schon die schlimmsten Befürchtungen, wenn sie jetzt nicht irgendwie bald was ändert, dass die mal ein bisschen umschwenken. Ich meine, es gibt zwar diese ganzen Infektionszahlen, aber die schweren Verläufe werden immer weniger.
Ja.
Ich glaube, in den letzten Tagen, also gestorben ist ja überhaupt schon keiner mehr. Mhm. Also von dem her, ich weiß nicht, ob dann da irgendwann jetzt mal Umdenken kommt, dass die einfach sagen, man muss mit dem Virus leben wie mit der Influenza, weil ich glaube, diesen Gedanken, dass man jetzt dieses Virus ausmerzt, das wird es sowieso nicht geben. Also Corona wird
es noch nicht, auch in den vergangenen Viren, großen Viren zum Beispiel.
Also,
und ich glaube, dass auch wieder unter euch, ich sehe euch fast schon als Event-Anbieter, sage ich mal,
weil
fehlt ja praktisch das Ziel vor Augen. Ne? Also ihr wisst ja nicht, muss ich noch warten bis jetzt Dezember oder bis April oder also wie lange. Ihr wisst nicht, wie lange müssen wir durchhalten.
Genau, wir wissen gar nichts, weil die reden ja auch immer von Impfstoff. Aber letztes Mal ein Virologe, der sagt ja, AIDS gibt es seit den 80er Jahren, wir haben bis jetzt keinen Impfstoff gegen AIDS. Mhm. Also das ist auch kein so ein Ding. Also die müssen sich jetzt mal irgendwas einfallen lassen. man sagt, Leute, mit dem Virus müssen wir leben.
Wie es geht, ja.
Also das hilft einfach nichts. Ja. Und man muss auch die Leute wieder ihren Spaß haben lassen und was machen lassen. Also das ist meine Meinung. Mhm. Weil diese Angstschürerei und das Ganze, das ist ja Wahnsinn. Also wir nicht wissen, wie viele Leute das psychisch fertig sind, wo es zu Hause, da beim Lockdown, das muss eine offene Katastrophe gewesen sein, in einer kleinen Wohnung mit Kindern. Vielleicht musste man von zu Hause aus arbeiten. Mhm. Dann hieß auch noch, ja, die Eltern Homeschooling, ihr müsst die Kinder unterrichten. Das ist ja alles ein Wahnsinn, ja. Das ist doch eben gar kein Verhältnis. Ja, ja. Ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, hört sich vielleicht hart an, mit diesen Härtefällen, da wo halt schon etliche gestorben sind, aber dass man komplett die ganze Gesellschaft am Boden reinfährt. Weil da gibt es ja viele wahrscheinlich, was bei Selbstmorde und keine Ahnung was geben, nur durch diese Maßnahmen.
Ja, ja.
Also da bin ich mir sicher.
Gibt es denn von dir aktuell Sportler im Umfeld im Strongman-Bereich, die davon schon gelebt haben oder leben? Oder haben die alle, also... Also das ist Thema Job, Thema keine Auftritte mehr, keine...
Also Profis keine meinst du, ja, sind schon etliche, also aber nicht die komplett davon leben. Also ich weiß jetzt aktuell keinen, der nur Strongman macht. Okay. Also die haben alle ihren Job, vielleicht haben sie auch ein bisschen reduziert von den Stunden her, um das mit dem Training und mit den Wettkämpfen so hinzubekommen, haben auch etliche Sponsoren, aber ich habe jetzt von keinem gehört, dass die Sponsoren nicht hinter denen stehen. Also das ist auch das Schöne, ist ja auch bei uns so in der GFSA, die haben alle gesagt, du, ihr könnt genauso wenig dafür wie alle anderen, wenn es wieder losgeht, wir sind da. Mhm. Und das ist halt schon ein super Zeichen, ja, was auch mich dann auch, sagen wir mal, ein bisschen beruhigt hat, da ich weiß, ich kann auf die zählen. Weil dass ich dann auf einmal bei Null anfangen muss, wenn jetzt der Neustart ist.
Mhm. Also auch die langfristigen Partner, ich glaube, die wurde ich ja ein bisschen vielleicht von früher noch erkennen und ein bisschen verfolgen, diese Palfinger, also Palfinger, man verbindet ja praktisch diesen Namen mit dir. Das ist auf deine Hosen drauf, auf deinen Trikots drauf. Das heißt, es sind ja auch Partner, die wirklich auch dann loyal bleiben und wirklich, wo du sagst, da gibt es ja eine Beziehung über die Jahrzehnte hinweg.
Ja, genau, ist ja schon über 20 Jahre mit Palfinger, dann Olympus auch sehr lange schon dabei, ATX noch nicht ganz so lange, aber sehr, sehr treue Partner, die FIBO Power seit 2005 und die stehen alle hinter uns und das freut uns natürlich. Ja. Wir sind auch mit neuen Sponsoren jetzt schon in Verhandlung. Einer, der hört sich sehr interessant an. Und ja, die warten ja alle, dass es wieder losgeht.
Also wie gesagt, wir hätten eigentlich ein Top-Jahr gehabt, ne? Und wird auch wieder bei den nächsten vielleicht Step gegangen, so mit der Sportart vielleicht sogar.
Ja, und die Athleten werden halt immer mehr. Wir haben ja seit 2017, haben sich ja die Athletenzahlen verdoppelt. Mhm. Also das wird ja immer mehr.
Wahnsinn eigentlich, ja.
Oder 2018 war es also auf jeden Fall. Das Interesse ist so groß und man sieht es ja, wir bekommen immer mehr Stützpunkte. Mhm. Crossfit-Boxen, Studios fragen wir uns an, du, wir haben jetzt auch so einen Strongman-Bereich gemacht, könnte man nicht Stützpunkt werden. Mhm. Ich meine, das hätte ja vor 20 Jahren, wer hätte das geglaubt? Vor 20 Jahren wurden aus den Studios die ganzen Kurzhanteln rausgeschmissen, weil jeder hat nur noch Maschinentraining gemacht. Jetzt kommt es ja wieder
voll zurück,
dass der sehen, man muss doch mit Freihanteln trainieren, Kniebeugen, Kreuzheben, sogar in Gesundheitsmagazin wird darauf hingewiesen, dass da jetzt, man muss ja mit Handeln trainieren oder sonst was, weil das einfach den ganzen Körper und besonders die kleinen Stützmuskeln trainiert. Und wenn man in einer geführten Maschine sitzt, dann hat man halt das nicht.
Ja.
Aber so ändert sich halt alles wieder. Ja. Aber das freut uns natürlich sehr, dass jetzt Strongman eigentlich angekommen ist. Mhm. Wenn man schaut, wie viele, wenn sie so Parcours sind oder jetzt auch im Fernsehen, ich lache ja immer ein bisschen drüber, wenn es dann so, wenn man sieht, wenn es trainieren und wenn es aufs Abnehmen geht, dann machen sie einen Wheelflip, dann machen sie Koffer tragen, dann ziehen sie einen Schlitten. Alles Strongman-Disziplin.
Alles stark gewesen, ne?
Genau. Und von dem her finde ich, die nennen es halt dann anders oder tun so, wie wenn sie es neu erfunden hätten.
Ja, ja.
Aber kommt alles aus dem Strongman-Bereich und das freut mich schon.
Ja. Wenn wir noch kurz mal auf dich schon, Heinz, wir haben vorhin schon kurz gesprochen zum Thema Persönlichkeitsmarke. Also bei uns in Bayern darf man das sagen, weil wir sagen immer, du bist der Marken. Ne? Also das kann man glaube ich sagen. Viele das sagen immer, Marke ist irgendwas, was schwer greifbar ist und will ich eine Marke sein, aber ich glaube, man kann es so wirklich ein bisschen auch beschreiben, du bist der Marken. Wenn du heute einen als Vogelperspektive, einen Heinz Ollisch betrachten müsstest, für welche Werte stehst du heute mit deiner Erfahrung, deinen letzten Jahren, Rolle als Athlet, Rolle als vielleicht Mentor, als Coach, als Macher der Sportart, wenn du sagst, so 3, 4, 5 Werte, war das schon mal ein bewusstes Thema? Also für was stehe ich denn überhaupt? Oder was willst du heute beschreiben?
Habe ich mir eigentlich noch gar nicht so richtig überlegt.
Ich weiß.
Das ist wieder was man... Für mich ist immer wichtig, dass man sich auf jemanden verlassen kann. Das ist für mich eigentlich das A und O. Und diese... sich auf was verlassen können, diese Zielsetzung, Zielstrebigkeit, das ist für mich eigentlich sehr wichtig, dass mir jemand einfach einen Plan hat, was er macht und eine Geradlinigkeit und dass er zu dem steht, was er macht, das ist, finde ich, schon sehr wichtig.
Hattest du, sag mal, für dich, wenn man jetzt mal bis dann ungefähr so 94 ging es dann los mit allem drum und dran, hattest du dann für dich einen Plan B im Leben oder war für dich immer klar, dass du hast heute auch eine eigene Sport-Nutrition-Marke?
Das ist mein Glück dieses Jahr, dass ich die noch habe. Also ja. Da mal ein Danke an alle, die uns supporten. Ich meine, wir sind ja klein. Wir sind der Einzelkämpfer, Martina und ich. Ja. Und ist jetzt nicht eine riesen Firma, wo jeden Tag der LKW reinfährt mit den Produkten und wir die verschicken. Wir sind ja wirklich, das war halt so nebenbei, was ich noch gemacht habe, neben dem Sport, um einfach auch das ein bisschen zu haben. Und jetzt zum Glück dieses Jahr ist das Einzige, was uns so jetzt überleben lässt.
Also schon mitnehmen lässt
beim also mit dem Fitschein, das ist wirklich und wirklich ein großes Danke auch an die österreichischen Athleten. Also die supporten uns wirklich super, muss ich echt sagen. Und ja, da großer Dank.
Weil wir das ja auch festgestellt haben, auch bei meinen Kunden teilweise draußen, wenn du halt davor eine gewisse Gemeinschaft hast, wenn du gewisse Werte teilst, wenn du gewisse Beziehungen pflegst, Partnerschaften pflegst, dann kommst du auch durch so eine Krise besser durch, logischerweise. Wenn du halt einfach nur der reine Abverkaufshebel bist
und
Warendreher bist oder. Also wenn dahinter ein bisschen auch Beziehung steckt, sage ich mal, ich glaube, da kommst du da einfach ein bisschen einfacher durch diese ganze.
Ja, und ich meine, wo gibt es denn jetzt, sagen wir mal, auf uns bezogen oder Nahrungsmittelhersteller oder ein Vertreiber von Sportnahrung oder so, wo man direkt, also erstens, wo die Leute direkt auch den Sport machen, wo die Erfahrung haben, aber wo das nächste, so wie der Martina, wo man so eine Koryphäe hat, die sich mit allem so auskennt und wo man nachfragen kann, das gibt es ja nirgends. Ja. Ich meine, du hast einen Verkäufer, du hast einen Vertrieb, du kaufst ein und wenn du da hinschreibst, ich habe jetzt das so und so vor euch und ich habe jetzt das und oder wie soll ich das einnehmen oder wie wirkt das, glaubst du, dass du irgendwo Antwort bekommst. Ja, ja. Also das sind wahrscheinlich die wenigsten oder die, ich meine, die kennen sich einfach vielleicht gar nicht aus. Ich meine, die haben die ihr Callcenter, wenn es ganz große sind oder keine Ahnung, was soll der denen von einem Trainingsplan oder Ernährung erklären?
Ja. Also wir nehmen auf alle Fälle alles, was so einen Heinz und seine Frau betrifft, gerne die Shownotes mit auf, weil einfach, glaube ich, viel auch auf YouTube, da gibt es wirklich so Videos, wo ich sage, Mensch, wenn alles so erklärt werden würde, wie von der Matthias, Thema Kreatin oder was alles gibt, sage ich mal, wie mit vielen Vorteilen aufgeräumt wird und einfach eine ganz ehrliche Meinung auch kommt und einfach nicht gesagt, Kai, stell mir mal 7 Produkte von FitGiant, bitte alle 7 kaufen. Ja. Was passt denn da für dich?
Glaub,
das aber nochmal zurückgehen zum Plan B. Ja. Also war es dir klar, dass dein Leben dieser Sportart verschrieben wird? Oder
Nein, komplett
nicht. Hat sich ergeben.
Es hat sich ergeben, weil ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja 16 Jahre als Installateur auf der Baustelle gearbeitet, habe bei meinen ersten Weltmeisterschaften, ich habe alles selber finanziert, hat keine Sponsoren, hat gar nichts. Das heißt, ich habe dafür gearbeitet, habe dann unbezahlten Urlaub genommen, habe den ganzen Urlaub sowieso verbraucht für Wettkämpfe. Ich habe mich immer, habe ich das selber gemacht. Aber irgendwann kam dann der Punkt und auf die Entscheidung bin ich immer noch stolz, dass ich mir das traut habe. Wo ich gesagt habe, ich hänge das an den Nagel und ich mache nur noch meinen Sport. Und das war schon ein Schritt, wir haben gerade Haus gebaut gehabt, Schulden etc., kann man das machen. Und da auch nochmal ein Dank an Palfinger, dass die da mich auch so unterstützt haben. Und dann war halt der Schritt da, gesagt, nein, ich probiere das jetzt, weil wenn ich es jetzt nicht versuche, mit 50 brauche ich es nicht mehr machen. Und ich habe dann auch Angebote damals bekommen, also ja, du könntest die komplette Sanitärabteilung übernehmen, Abteilungsleiter, brauchst du nicht mehr auf Baustelle, würdest das. Und da hätten sie mich damit schon gelockt, aber ich gesagt, nein, ich muss das jetzt machen, ich mache meinen Sport und ich will es einfach versuchen und einfach profimäßig. Mhm. Und ist nach wie vor die beste Entscheidung, was ich gemacht habe. Also man hat noch ein Leben und wenn, dann muss man es machen, wenn man es kann.
Ja, du hast aber eine Frage schon weggenommen, weil ich wollte dich ja fragen, der heißt ja Be Proud, der Podcast. Also geht auch um Stolz eines Menschen oder wie auch immer. Jetzt hast du schon gesagt, was deine stolze Entscheidung war, das zu tun. Das heißt, du folgst ja eigentlich dann bis heute deiner Berufung.
Ja, kann man schon so sagen. Ich lebe ja das Ganze, das ist auch bei vielen, wo ich nicht verstehe, die machen Wettkämpfe, sind vielleicht auch jahrelang dabei, machen da Vollgas Wettkämpfe. Und dann sind die weg.
Von heute auf morgen.
Du siehst die nicht einmal beim Wettkampf, beim Zuschauen. Die, vielleicht trainieren sie noch, aber die nichts mehr. Und dann denke ich mir, wo war da von Grund auf das Interesse?
Die Grundmotivation.
Genau.
Ist
dieses, weil bei mir
das
ist so.
Intrinsische, ne? Dieses, wo kommt das her?
Genau.
Ich glaube, hier gewesen bist du überhaupt
nicht. Also ich fahre oft, wenn ich noch Freizeit habe, fahre irgendwo hin. Ich fahre zu den Kolbermoren, Gewichthebern, die da 20 Zuschauer haben. Die freuen sich über jeden, der da kommt. Aber ich fahre da hin und schaue mir das an. Oder ich fahre mal zu einem Steinheben oder ich fahre woanders zu einem Wettkampf hin, wo ich nichts organisieren muss. Das ist für mich das Schönste. Weil dann setze ich mich hin und ich brauche nichts machen und ich schaue zu. Ja. Aber diese Verbindung, wie kann man sowas so professionell oder so machen? Und dann hat man nichts mehr damit zu tun. Also das ist für mich, was ich nicht ganz verstehe. Also ich lebe das Ganze und es ist natürlich ein Traum, aber wenn man natürlich sein Hobby zum Beruf machen kann, das ist natürlich Ich kann mir so ab und zu jetzt immer noch nicht so vorstellen, dass es wirklich so hinkaut. Oder nur dazu in einer Sportart, die keiner erkannt hat. Ich meine, die haben ja alle einen Vogel gezeigt. Da in den 90er Jahren, ich habe dann oft draußen an der Straße trainiert, da sind oft Radfahrer, Fußgänger, dann sind sie wieder umgedreht, haben den Kopf geschüttelt, haben wieder geschaut. Die haben es gar nicht glauben können, was ich da mache. Wenn ich oft mit Autoschubkarre trainiert habe, das Auto hinten hochgekommen, geschoben und lauter so Geschichten. Wenn du eine Sportart machst, wo jeder sagt, ja, mit deinem Scheiß, mit 40 sitzt du im Rollstuhl und das und du machst dich komplett kaputt und du wirst sehen, was das für Scheiß ist und du ziehst es trotzdem durch, das ist dann schon nicht so schlecht. Und wenn ich mir jetzt anschaue, oder auch vom Körper her, und manche vergleiche in meinem Alter, die nur gearbeitet haben und nicht den Sport, wo man sich ja komplett kaputt macht, weil ich meine, durch meinen Körper sind natürlich Tonnen. Würde mich interessieren, wie viele das waren, die schon auf meinen Körper gelastet haben. Und für das fühle ich mich recht fit, natürlich auch durch das Training, was ich nach wie vor mache.
Auch die Ernährung
ist ein ganz Ernährung ist sehr wichtig. Also das glaube ich auch, weil wenn man nur Pizza und irgendeinen anderen Mist isst und Zucker, was will da also Menschen werden? Genau.
Ja, ich glaube aber trotzdem, dass wenn jemand eben seiner Berufung folgt, dann kann er auch diese Leistung immer erbringen. Also ich glaube, das ist, du musst dich ja quälen, du musst die Disziplin haben, du musst auch mal, wenn du nicht möchtest, mal ran und so weiter. Ja. Und ich glaube, das geht nur, wenn es tatsächlich eine Art Berufung ist. Aber wann hast du erkannt, dass das wirklich deins ist? Weil es hätte ja am Anfang in deinen jungen Zeiten ja auch nur ein Trend sein können, ein bisschen Selbstverwirklichung. Aber wann hast du wirklich gewusst, okay, das ist es jetzt? Und da könnte ich sogar mein Leben drauf geben, um mein Leben wirklich dieser Sportart zu verschreiben. Gab es diesen Punkt, wo du ganz bewusst gesagt hast, also, die Entscheidung, ja, jetzt Vollzeit, Profi, Geld verdienen mit Partner. Aber da gab es ja davor schon was, weil du musst erstmal dahin kommen, diesen langen Weg zu gehen.
Sehr schwer. Also ich meine, so richtig dann nach Plan zu trainieren, und das habe ich mit 17 angefangen, aber ich schätze mal so mit, naja, vielleicht Mitte 20, vielleicht sogar vorher schon, wusste ich, also das Training, die Ernährung, das Ganze drumherum, das ist einfach das Wichtigste ist und dass mich da keiner davon abbringen kann. Weil ich sehe es ja oft immer, Martina sagt, die Frauen sind der Tod jedes Bodybuilders oder Kraftsportlers, weil ich habe schon so viele Athleten gesehen, also die waren wirklich auf einem guten Weg, dass vielleicht sogar international was reißen könnten oder sonst was. Lernen sie eine Frau oder kennen oder eine Freundin oder sonst was, auf einmal machen die ganz was anderes. Weil es die Frau will oder weil die sagt, ja, du mit deinem Sport und jetzt am Anfang trainieren sie, sind sie dabei, dann wird es immer weniger und jetzt sagen sie, ja, aber der Freundin gefällt das nicht so. Und dann sage ich, aber die hat dich doch so kennengelernt und mit deinem Körper und was du machst und das und jetzt passt auf einmal nicht mehr. Und dann hören die auf. Und bei vielen war es dann so, nach 3-4 Jahren, hey, was ist mit dir los und so? Oh, ich trainiere nicht mehr, von der Freundin schon wieder getrennt, alles hingeschmissen. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Also das ist bei mir nie gegeben. Also das verstehe ich nicht. Also wenn ich eine Freundin oder was gehabt habe, die ist voll hinter mir gestanden und ich hätte nie eine gehabt, die nicht hinter mir steht oder die den Sport nicht akzeptiert. Und das ist das, was ich oft nicht verstehe. Also warum das dann solche Weicheier sind oder keine Ahnung, warum die nicht ihr Ding durchziehen oder warum das dann so wichtig ist, dass die umpolt werden. Und da machen sie dann irgendwas anders, was der Freundin gefällt.
Ja, und oftmals so dieses, das ist, also ich bin da ein bisschen, die wo es mich kennen, auch ein bisschen anders unterwegs, ne? Dieses typische, die Rollenbilder erfüllen, die Klischees erfüllen. Also viele versuchen ja auch dann diesen Lebensweg zu gehen, der praktisch vorgelegt wird durch die Medien. Wie musst du leben? Wann musst du Kinder bekommen? Wann musst du Haus bauen? Was musst du arbeiten? Welches Diplom musst du haben? Und so weiter.
Ja, ja.
Und am Ende des Tages merken sie vielleicht mit 40, 50 Menschen irgendwie, was war eigentlich mein Leben am Ende des Tages? Das meine ich mit dieser Berufung.
Ja. Also
wann entdecke ich das am Ende des Tages und wann wird es praktisch auch dann gefördert?
Ja, diese Zwänge, wo die da drin sind und dann sind sie alt und dann können sie es aber nicht mehr machen.
Ja,
Darum wieder zurück auf den Punkt, wo ich es dann entschieden habe. Das war halt für mich, mit Abstand die beste Entscheidung. Ich meine, ich war in Ländern und habe Sachen gesehen, die ich ohne den Sport nie gesehen habe. Ich war in Hotels, da hat die Übernachtung in den 90er Jahren schon $500 gekostet, aber ohne Frühstück und ohne alles. Also es waren Resorts oder sonst was, da wo nur die High Society aufsteigt. Da waren halt unsere Wettkämpfe. Und das hätte ich so nie gesehen. Und das kann man niemand mehr nehmen.
Ja, ja.
Und von dem her, also das war wirklich erstens die beste Entscheidung und zweitens, wenn man sowas machen will oder wenn man sagt, man fühlt sich, es ist ja nicht nur im Strongman-Sport, es ist ja in allen Bereichen so, das muss man einfach machen. Das Leben ist so schnell vorbei, das ist Wahnsinn. Ich weiß noch, wie ich angefangen habe, meinem ersten World Strongest Man in Südafrika, das war, wie wenn ich gestern dort gewesen wäre. Und das ist jetzt schon 26 Jahre her.
Ja. Also das heißt auch nicht so ohne Grund, der Mensch ist ja das, was er erlebt, ne? Und was du alles in dem Sinne mitmachst. Vielleicht ganz kurz mal auf deine Frau zu sprechen kommen, die ist ja wirklich eine Koryphäe im Bereich Ernährung und Lebensmittel und so weiter. wie die in dein Leben kam, war dann vielleicht dann für dich nochmal so das Bewusstsein für das Thema mal ganz anders oder warst du davor auch schon sehr fit in dem Bereich? Also ab und zu gibt es solche Menschen, die dich dann auch wieder prägen, bei euch passt dann hervorragend zusammen, aber ja, war das nochmal für dich ein ganz anderes Bewusstsein für das Thema oder warst du auch schon einen relativ guten Wissenslevel, was das anbelangt?
Nein, ich habe mich natürlich immer informiert, habe alles gelesen, was es gegeben hat und ich war halt auf den Stand, den es damals gegeben hat. Mhm. Aber mit der Martina, das ist natürlich ein ganz anderes Level. Also das ist natürlich, kann man nicht vergleichen, was ich jetzt weiß und was ich durch sie gelernt habe. Das ist natürlich meilenweit von dem entfernt, was ich damals wusste. Und es wäre natürlich sensationell, wenn ich das schon gewusst hätte, als ich einen Sport angefangen habe. Das wäre natürlich das Allerbeste gewesen, weil, aber das ist ja immer so. Ich meine, es ist Entwicklung und damals war das und jetzt ist halt das, aber das wäre natürlich schon, also Martina, die ist da einfach
früherer Vorteil gewesen.
Ja, das war natürlich schon das ganz was anderes.
Ja, heute kommen wir langsam zum Ende. Bei uns gibt es immer noch ein paar so Rituale am Schluss des Podcasts, die wir jetzt durchmachen müssen. Du weißt von nichts. Zum einen gibt es immer eine Frage von meinem vorherigen Gast im Podcast. Und ich war beim Geschäftsführer vom City Center in Weiden.
Ist klar.
Konnte mal doch eine ganz spannende Frage. Ich habe vorhin mal ein bisschen versucht, auch aufzureißen, das Thema. Und zwar ging es bei dem auch immer um diese Spaltung der Gesellschaft. Dieses Entweder oder, ne? Links, rechts oder wie auch immer. Und er wollte den nächsten Gast, also du, wollte dich fragen, in welchem Umfeld bist du aufgewachsen? Also auch aufgrund von verschiedenen Kulturen, verschiedenen vielleicht Menschen, verschiedenen Religionen. Wir haben gehört, du warst schon viel im Ausland, das hat natürlich dazu viel beigetragen. Aber wie siehst du das Thema heute? Also wie siehst du die Spaltung der Gesellschaft? Und hat dir dein Umfeld geholfen, wo du aufgewachsen bist, um damit gut umzugehen?
Also ich bin halt hier im schönsten Oberbayern aufgewachsen und auch mit den ganzen Sachen, was es traditionell hier gibt, das ganze bayerische Brauchtum und alles drum und dran, aber es hat nie irgendwie, ich bin nie aufgewachsen oder sonst was, dass halt geheißen hat, ja, das oder Ausgrenzung oder für irgendwelche Kulturen oder dass das nicht zählt. Es war immer bei uns so, jeder soll das machen, was er meint, was für ihn richtig ist und fertig. Ich meine, es sind nur Menschen und so. Und ja.
Warum glaubst du, dass es momentan so kippt bei uns, dieses Thema?
Ich habe keine Ahnung, warum es, ich verstehe sowieso nicht, warum es so viele unzufriedene Menschen bei uns in Deutschland gibt. Ich meine, wer in Deutschland wohnt, der hat so gut. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in vielen Ländern auf der Welt irgendwo noch besser wäre oder wo es ähnlich gut ist. Gut, Skandinavien, die sind auf einem sehr hohen Level und vielen Dinge voraus, aber schauen wir, wie viele Länder das gibt, wo es furchtbar ist.
Ja. Aber das sagen komischerweise auch immer nur die Menschen, die weg waren. Ich glaube, das ist ein Punkt dahinter. Wenn du mal weg gewesen bist und hast die Welt ein bisschen gesehen und ein bisschen bereisen dürfen, ich glaube, dann ist es egal, wo du, glaube ich, lebst. Ich glaube, wir dürfen hier wirklich im schönen Bayern leben. Ja. Wir dürfen auch glücklich sein, auch in der Pandemiezeit, bei allen Konsequenzen. Aber trotzdem ist einfach die Gesellschaft, die sich spaltet momentan schon sehr, sehr, sehr schwierig, sehr viel Unruhe und einfach dieses Thema, einerseits wollen wir den Staat, der für uns alles regelt, am besten alles bezahlt und andererseits wollen wir die höchste Freiheit haben. Ja. Also irgendwie geht es ja auch nicht.
Ne? Das ist unmöglich. Logisch, können wir sich über das und das aufregen. Mhm. Ich meine, da bin ich genauso oder irgendein Schwachsinn, den mal ein Politiker erzählt. Aber es ist immer noch so, wie gesagt, ich habe viel gesehen, ich war viel unterwegs, Leuten, die in Blechhütten gewohnt haben, die keinen Ofen, die haben offenen Feuer, haben die ihr Essen gemacht, die haben keine Toiletten. Ich war in Ländern, da waren Toiletten, da ist das schlecht geworden, da schaut es bei uns im Kuhstall besser aus und ist sauberer. Also das ist glaube ich schon, macht sehr, sehr viel aus, wenn man so Sachen einmal gesehen hat.
Das erkennen zu können.
Also, wie gut das dann geht, wenn man heimkommt. Und bei mir ist immer so, wenn ich heimgekommen bin und vom Flughafen heimgefahren bin und bin dann an den ersten Berg runtergefahren und habe die Berge gesehen, habe wieder gewusst, bei uns alles ist das am besten. Das ist einfach so. Und logisch, wenn ich vielleicht im Ruhrpott wohne oder keine Ahnung, in einem Wohnsilo mit keine Ahnung, wo es zugeht ohne Ende, dass man dann nicht so, dass nicht so super ist und dass man sich denkt, ja, ich wohne im schlimmsten Slum. Ja. Aber trotzdem ist, glaube ich, immer noch in Deutschland so, es muss keiner verhungern, weil verhungern, glaube ich, bald 10 Millionen Menschen im Jahr.
Also, heute ist wieder im Radio, das Montag.
Das ist, und von dem her, glaube ich, sind wir froh, dass wir hier wohnen.
Vielleicht mal, du hast es schon vorhin kurz eigenständig beantwortet oder auf das Thema gekommen, aber nochmal kurz nachzuhaken. Wann warst denn du vielleicht nicht stolz in dem Moment, wo du entschieden hast, deinen Weg auch konsequent zu gehen, oder wann warst du zum letzten Mal so richtig stolz auf irgendwas?
Das ist auch wieder so eine Frage, wo man überhaupt nichts davor eifert. Ja, das vorher, ich mache immer das Liebste spontan. Es war so, also, wie ich bei Eurosport noch kommentiert habe, alles spontan ist immer das Beste. Ja. Naja, aber richtig stolz, keine Ahnung. Das ist schwer zum sagen. Mein Stolz. Eigentlich das, was ich alles so geschaffen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist halt so, mir ist nichts geschenkt worden in dem Sinn, sondern ich habe mir alles erarbeitet und auf das, glaube ich, kann man stolz sein, weil es gibt ja viele Neider. Und ich sage, bei Neid muss man sich erarbeiten, aber man muss ja dann dementsprechend das durchziehen und so, wie du dafür gesagt hast, mit Ehrgeiz und das. Wenn ich war 9 Stunden auf dem Bau und im Winter auf dem Rohbau, das war nicht lustig. Und ich bin dann trotzdem heim, bin einen Keller runter, der auch nicht beheizt war, und habe nochmal 2 Stunden mein Training durchgezogen. Und das mindestens 5-mal die Woche. Und es gehört ja was dazu. Man kann viel auf was neidisch sein, aber wenn man oft nicht sieht, was da dahinter steckt und was die Leute schon alles gemacht haben und geleistet, also das finde ich fast das Schlimmste. Neid ist wirklich das ist echt eine Katastrophe.
Also Volkskrankheit, genau. Volkseinstellung.
Und auf das bin ich wirklich so schon, sagen wir mal, stolz, was wir mir so erlauben und was ja mit der Martina jetzt, was wir so hinbracht haben.
Ja. Also eigentlich so diese eigene Welt. Macht die Welt, wie sie mir gefällt.
Genau. Hat
eine ganz junge Frau mal gesagt.
Genau.
Dann zum Abschluss, Heinz, darfst du meinem nächsten Gast noch eine Frage stellen? Ich weiß noch nicht, wer es ist, weil es immer relativ alles spontane Antwort ist. Welche Frage würdest du denn unserem nächsten Podcast-Gast stellen?
Oh, eigentlich nichts Kompliziertes, aber was mich heute auch interessieren würde, wie schaut es aus, wie ernährt sich der Gast oder wie wichtig ist für den Ernährung und spannend, wie ist die Einstellung drauf? Mhm. Weil das würde mich echt interessieren, was so normale Leute denken, weil das, es ist ja auch bei unseren Produkten, wo du sagst, ja, das ist ja alles Chemie, In unseren Eiweißpulver und das Ganze, was wir da haben, da ist weniger Chemie als in jedem Joghurt. Erdbeerjoghurt, da ist dann Zellulose, keine Ahnung, was da alles Mögliche mit drin ist. Bei uns ist einfach nur das getrocknete Milchpulver der Kühe, das nochmal hoch aufgereinigt ist, kommt aus frei, also Weidemilchkühe, also nicht irgendwas im Stall oder sonst was. Also ist alles zertifiziert und geprüft. Und da frage ich mich, wo ist da Chemie? Und darum würde mich auch interessieren von einem vielleicht, der nichts mit sowas Ahnung hat, was der davon hält und wie die Einstellung auf Ernährung ist.
Eine sehr, sehr spannende Frage. Ernährung ist, glaube ich, ein Riesenfeld der Irrtümer und der Fälschlichkeiten. Und ich finde es eine wirklich super Frage. Beschäftige mich aktuell sehr stark mit dem Erfolg eines Jürgen Klopps in Liverpool. Und da ist eben eine Dame für das Thema Nutrition, Head of Nutrition zuständig, die kommt also aus unserer Region und hat eben dieses Thema Ernährung in diesem Verein ganz oben gepusht. Dass zum Beispiel auch die Spielerfrauen Kochkurse bekommen und so weiter. Also Thema Ernährung auch vielleicht für die Arbeitswelt künftig, ne, und so weiter. Glaube ich, ganz spannendes Thema. Wenn es auch ums Thema Leistung und so weiter geht, das ist auch Kopfsache. Ja, Heinz, vielen Dank. Wir sind deutlich über 1 Stunde 15. Viele Hörer werden mich schimpfen und sagen, das war viel, viel, viel zu lang. Ich habe mich mit der Ewigkeit unterhalten. Wir hätten uns ja jetzt schon gesehen in diesem Jahr.
Ja.
Ist ja auch ausgefallen, aber wir sehen uns ja definitiv. So viel sei schon mal sicher. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, freut mich
sehr. Das ist mir nicht selbstverständlich. Und wir sehen uns nicht mal bald wieder. Wünsche dir und Martina auf alle Fälle alles, alles Gute und nächstes Jahr sehr, sehr viele gute Wettkämpfe.
Ja, Dankeschön, das hoffe ich auch. Und vielen Dank, dass du da warst. Hat echt Spaß gemacht und wir freuen uns auf den Wettkampf in Kaum.
So ist es. Ich freue mich eins. Bis bald. Ciao.
Servus.
Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de.